Wir sprechen heute mit Elinor. Elinor wurde 1983 in Weimar geboren und Elinor ist im wahrsten Sinne des Wortes Multiinstrumentalistin. Neben diversen Saiteninstrumenten, unter anderem Harfe, spielt sie Klavier, Orgel und Schlagzeug. Ihr musikalisches Spektrum ist extrem breit und reicht von doomigem Post-Metal über Punk, Screamo bis hin zu Ambient Sound und Field Recordings. Elinor hat in verschiedenen Bands gespielt. Zuerst Mio, in der auch ihre Schwester Barbara, die wir vor gefühlt 100 Folgen hier schon zu Gast hatten, gesungen hat. Außerdem bei Sleazy Inc. Operated, bei Death Hex und aktuell bei More. Meistens spielt sie Schlagzeug, manchmal aber auch Gitarre. Ihr aktuelles Solo-Projekt heißt Corecast und da spielt ihr Harfenspiel eine zentrale Rolle. Elinor hat aber auch eine kleine Karriere als Schauspielerin hinter sich. Sie fing schon in ihrer Schulzeit als Komparsin am Deutschen Nationaltheater in Weimar an. Danach spielte sie am DAS-Theater, ich hoffe, das stimmt, und übernahm verschiedene Rollen in Kurzfilmen. Ihre erste und ich glaube einzige Hauptrolle in einem Spielfilm hat sie in dem Projekt Mehr ist nicht erbracht. Und für diese Rolle bekam sie 2007 den Bayerischen Filmpreis. Außerdem produziert und inszeniert sie sehr hochwertige Videos und Kurzfilme zu Corecast, also ihrem aktuellen Projekt. Und der Kurzfilm Void gewann mehrere Preise bei internationalen Filmfestivals. Elinor wohnt aktuell in Hamburg und arbeitet ab morgen in der Verwaltung eines Kinos.
Genau, und warum wir mit Elinor sprechen, liegt ziemlich auf der Hand. Also wir haben jetzt schon einiges über sie gehört. Wir denken, dass sie viele spannende Geschichten mitbringen kann. In Folge 20, in der ihre Schwester Barbara zu Gast war, hat die gesagt, sie ist auf jeden Fall schon immer eigentlich die musikalischere. Und wir sind natürlich, wollen genau dem auf den Grund gehen. Man hört in der Folge mit Barbara auch, wie stark sie, welchen Einfluss sie eigentlich auf ihre Schwester hat. Und das wollen wir natürlich auch so ein bisschen herauskitzeln. Und wenn das nicht alles schon genug Grund ist, mit ihr zu sprechen, dann kann sie uns auch endlich erzählen, wie es ist, mit einer Harfe auf Tour zu gehen. Es gibt nämlich tatsächlich lustige Harfenreminiszenzen bei Und dann kam Punk. Jobst und Christopher haben sich schon öfter darüber Gedanken gemacht, wie es eigentlich ist, Harfe zu spielen und haben sich schon sehr, also es gab schon zwei Folgen, in denen das Thema Harfe eine Rolle gespielt hat und wie man das logistisch bewältigt und wie man eigentlich mit so einer Harfe unterwegs ist. Ich denke, dazu kommen wir heute auf jeden Fall auch noch.
So, und übrigens, bevor wir jetzt mit Elinor sprechen, muss ich noch sagen, die Stimme, die hier gerade erklang, ist die Stimme von Caroline, die mich heute begleitet. Manche mögen sich vielleicht an Caroline erinnern, weil sie war schon in einer der Ukraine-Specials, die wir gemacht haben, zu Gast. Und heute das erste Mal als Co-Hostin. Hallo Elinor.
Hallo. Ihr beiden.
Hallo Elinor. Genau, bevor wir eigentlich jetzt hat mich Christopher gerade nochmal vorgestellt, genau, bevor wir in die eigentlichen Fragen einsteigen, haben wir so ein paar Vorfragen vorbereitet. Und was mich total brennend interessieren würde, wäre, jetzt kommt's, was ist der letzte Gedanke, den du hast, bevor du auf die Bühne gehst?
Oh mein Gott, das ist eine total schwierige Frage. Ich weiß das nicht, ehrlich gesagt. Der letzte Gedanke. Also ich würde behaupten, das hat sich
es auch gewandelt. Es muss nicht der allerletzte sein. Es können auch so die letzten 10 sein.
Die letzten 10. Hoffentlich geht alles gut. Also das hat sich über die Zeit gewandelt. Ich glaube, früher hätte ich jetzt gesagt, eher sowas wie, scheiße, ich bin aufgeregt. Und mittlerweile geht das eher so in Richtung, okay, geil, ich hab Bock. Aber auch das sind alles, ich glaube ehrlich gesagt, vor dem Auftritt habe ich keine wirklichen konkreten Gedanken. Da ist das eher so ein bisschen blank.
Bist du nervös?
Ich werde das beim nächsten Mal beobachten.
Bist du nervös vor sowas? Ja.
Auch das hat sich gewandelt. Also früher war ich sehr nervös vorm Spielen, so generell. Also jetzt gerade auch, was so diese ganze Hafengeschichte betrifft, aber das kann ich später noch mal ein bisschen näher ausführen. Mittlerweile ist das zum Glück nicht mehr so. Jetzt auch gerade, wenn ich Schlagzeug spiele oder so, ist das eigentlich gar nicht mehr so. Wobei ich aber auch festgestellt habe, wenn ich jetzt so überhaupt gar nicht nervös bin, sondern so im Endeffekt irgendwie eher so ein bisschen, ja, okay, ich mache das jetzt halt, daran gehe, dann wird das meistens auch nicht gut. Also ich brauche schon so eine Grund excited sein, um dann auch wirklich einfach so richtig reinzukommen. Es gab schon Konzerte, wo ich mich während des Spielens so beobachtet habe von oben und ich dachte so, ach scheiße, ich bin einfach überhaupt nicht drin. Hab die ganze Zeit versucht, irgendwie mich darauf zu konzentrieren. Das hat anscheinend auch funktioniert, weil man das von außen wohl so gar nicht mitbekommen hat. Sondern es wirkte halt so, als wäre ich komplett im Spiel gewesen und so richtig fokussiert. Aber es fühlt sich einfach nicht gut an, so seltsam sich dabei zu beobachten und irgendwie so quasi Third-Person-Gedanken zu haben, wie man jetzt gerade was macht. Das ist ätzend.
Wenn du diese Perspektive hast, betrachtest du dann nur dein Spiel oder betrachtest du dich auch irgendwie so, oh, wie wirke ich, wie sehe ich aus, wie bewege ich mich hier eigentlich, was mache ich?
Also zum Glück habe ich nicht dieses Ding von wegen, wie wirke ich, wie sehe ich aus, weil das würde mich, glaube ich, komplett erstarren lassen. Es ist dann eher sowas wie, ich kann es gar nicht so genau sagen, aber eher so, wie spiele ich und ah, okay, das war jetzt irgendwie nicht so gut oder da passiert jetzt gerade das oder also so eher so, dass ich das schon eher das Spiel beobachte, aber zum Glück nicht mich. Was auch schon passiert ist, dass ich einmal sehr nervös war und wenn ich das dann anfange zu beobachten, dann ist es sehr schwierig, da rauszukommen und das ist dann richtig unangenehm. Weil das Problem jetzt gerade bei der Harfe ist halt natürlich auch, dass du, also mein Ding ist, wenn ich aufgeregt bin und Angst habe, oder also aufgeregt, ich nenne es mal aufgeregt bin, fangen meine Hände an zu zittern und das ist bei der Harfe sehr, sehr ungünstig, weil du dann sehr schnell die Kontrolle über die einzelnen Bewegungen verlierst, genau. Und das ist der Vorteil beim Schlagzeugspielen. Das war zum Beispiel tatsächlich auch einer der Gründe. Jetzt nicht der Hauptgrund, warum ich Schlagzeug gespielt habe, aber es war für mich schon auch ein Grund, weswegen ich dieses Instrument sehr mochte, weil da halt diese ganzen körperlichen Feinheiten nicht ganz so gravierend sind. Und ja, aber das mit dem dieses Selbstbeobachten, vor allem auch während einer Angstsituation, das habe ich zum Glück nur einmal so gehabt, dass es mich wirklich irritiert hat und dann war das auch nicht mehr so.
Ja. Wie gehst du denn eigentlich, wenn du jetzt sagst, du beobachtest dich dabei, Fehler zu machen oder nicht ganz sauber oder so zu spielen, wie gehst du so mit Spielfehlern denn um? So, ich unterstelle jetzt mal beim Schlagzeug so ein bisschen Schultern zucken. Mhm. Aber beim Harfe spielen gibt es auch so Situationen, dass du dann überspielst du das dann oder sagst du dann, ja, Leute, ich muss nochmal neu anfangen, das war jetzt nichts.
Naja, also das Problem, oder was heißt Problem, also die Situation bei Corkess ist, wenn ich das live spiele, spiele ich immer nach Klick, also weil da laufen auch Backing-Tracks und das ist quasi sehr, da gibt's nicht viel, da kann ich nicht einfach Sachen in die Länge ziehen, also es gibt auch Parts, die ich ohne, also wo das mit dem Klick nicht wichtig ist. Aber prinzipiell muss ich da schon schauen, dass ich bestimmte Einsätze an einer bestimmten Stelle dann auch hinkriege. Und es ist mir schon passiert, dass ich das verdröselt habe und dann versuche ich halt wieder auf den Punkt zu kommen. Und das klappt manchmal und manchmal nicht ganz so gut. Aber überspiele ich das dann. Also das, okay, dir bleibt gar nichts anderes übrig. Also das zu unterbrechen, das ist keine Option tatsächlich. Aber ist mir auch noch nicht ansatzweise passiert. Also meistens merken es die Leute tatsächlich auch einfach gar nicht.
Gut. Schön. Zweite Vorfrage. Wenn man dich zwingen würde, einen nicht kreativen, klassischen Beruf auszuüben, also nicht irgendein Job, sondern wenn man sagen würde, du musst jetzt einen anständigen Beruf ausüben, Welchen würdest du dann wählen? Also sowas wie Architektin, Ärztin, Richterin, Lehrerin, richtigen, was man so jetzt nicht Interface-Programmiererin, sondern so einen richtigen Beruf.
Sowas ordentliches.
Ja, so was würdest du da wählen?
Schauspielerin zählt jetzt nicht mehr.
Bist du verrückt?
Nee, das war auch nicht ernst mit. Wahrscheinlich sowas wie irgendwie Therapeutin. Entweder Psychotherapeutin oder irgend sowas in der Richtung.
Ah. Okay. Warum?
Aber ist das jetzt überraschend, weil du so.
Nö, ich hätte dich. Ich habe da jetzt nicht dran gedacht.
Mhm.
Also, aber ich hätte dich eher in. Ich lerne dich jetzt erst kennen, aber ich hätte nach der Vorbereitung hätte ich dich eher in bei einer Architektin, bei einer Ärztin oder bei einer Lehrerin verordnet. Dass wenn du mich gefragt hättest, ich hätte gesagt, du wählst eins von den dreien.
Auf gar keinen Fall. Also Lehrerin deswegen nicht, weil ich habe ja auch schon mal Unterricht, ich habe Schlagzeugunterricht gegeben, zum Beispiel an Caroline.
Ja. Deshalb ja. jetzt nicht so fernliegend.
Aber das haben mich schon mehrere Leute gefragt, aber Lehrerin sein, also Leute unterrichten, die nicht unbedingt freiwillig an dem Ort sind oder auch nicht unbedingt freiwillig das lernen, was du ihnen oder lernen wollen, was du ihnen beibringen willst, das finde ich eine ganz schreckliche Vorstellung. Ich finde es einen unfassbar anstrengenden Job. Und das sage ich nur aus meiner Erfahrung heraus mit dem Schlagzeugunterrichten. Das liegt jetzt nicht an meinen SchülerInnen, sondern einfach an der Konzentration, die man da aufwenden muss. Ich gebe Thai-Box-Unterricht, fällt mir dabei gerade ein. Das ist natürlich auch so ähnlich, aber es ist auch nochmal was anderes, weil man da einen anderen Fokus auf körperliche Aktivität hat. Und da sind die Leute auch bestenfalls freiwillig. Ärztin auf gar keinen Fall, weil ich kann absolut keinen, also alles, was in Richtung Spritzen, irgendwas am Körper rumschneiden, aufschneiden, irgendwas. Das ist mir zu.
Ja, aber da wächst man ja rein.
Auf gar keinen Fall. Außerdem, das sind ja so Jobs, die sind ja dann quasi, das ist ja ein Life-Commitment. Also da habe ich ja gar kein restliches Leben mehr als Ärztin. Als Architektin wahrscheinlich auch nicht. Ich habe schon ganz gerne dann auch so ein bisschen meine überschaubare Zeit.
Ja, aber auch ich glaube, das verkennst du. Man hat auch als Ärztin hat man Freizeit.
Glaube ich nicht.
Doch, das ist so.
Nee, weil nämlich, wenn du als Ärztin Freiheit haben wollen würdest, würde es dich während des Studiums schon rauskicken. Deswegen machst du das Studium eigentlich nur fertig, wenn dir deine Freizeit eh egal ist.
Nein, das stimmt nicht.
Das ist jetzt auch eine steile Theorie, ich weiß es nicht.
Nein, ich glaube, du täuscht dich da.
Ich will keine Ärztin werden, Punkt.
Gut, das ist jetzt beantwortet.
Ihr seid auch so ein bisschen in einer Schleife gefangen, hat man das Gefühl.
Nein.
Christopher denkt sozusagen eher, dass du sehr geradlinig agierst. Deshalb kommen diese Berufe wahrscheinlich auch so ein bisschen in seinen Kopf. Und das therapeutische Reflektierende, was du jetzt gerade benannt hast, ist ja nochmal ein ganz anderer Aspekt, der ja vielleicht sogar ein bisschen chaotisch ist, also und unvorhergesehen.
Also ich finde es jetzt sehr witzig. Ich würde mich überhaupt nicht als geradlinig bezeichnen, auch nicht anhand meiner bisherigen Biografie. Da würde ich ein großes Fragezeichen dahinter setzen.
Das finden wir noch aus.
Ja, das können wir ausdiskutieren. Selbstwahrnehmung auf jeden Fall komplett anders.
Ja, das ist gut, weil ich habe tatsächlich noch eine ein bisschen chaotische Frage zum Abschluss. Eine dritte Vorfrage, die dich wahrscheinlich wieder ein bisschen irritieren wird. Und zwar, letzte Frage, würdest du lieber zu KFC mit Glenn Danzig gehen oder auf einen Kaffee mit Dolly Parton? Und wenn ja, also mit wem? Und warum?
Kaffee mit Dolly Parton stelle ich mir irgendwie netter vor. Sag ich jetzt mal so.
Ich muss ja gestehen, ich bin mit Dolly Parton überhaupt nicht vertraut. Ist das so eine Country-Chanteuse, oder?
Das ist Jolene kennt bestimmt.
Ja, ach ja, das kenne ich, ja.
Genau. Und Christopher, wir singen nicht heute vielleicht. Vielleicht singen wir auch noch, aber das wäre jetzt eine gute Gelegenheit gewesen. Genau, und Dolly Parton ist auch die Patentante von Miley Cyrus.
Ach echt? Oh. Ja, siehst du, da lohnt sich auf jeden Fall der Kaffee.
Unbedingt, ja.
Ja. Yeah. Und die haben, das ist sehr faszinierend, weil Miley Cyrus ist ja generell sehr gut vernetzt. Die hat ja so ein Album gemacht, wo ganz viele Leute dabei sind. Und unter anderem mit Stevie Nicks, die ich sehr verehre, hat sie Edge of 17 so ein Mashup gemacht.
Sag ja. mir nichts.
Ja, ist auch nichts. Und ich bin riesiger Miley Cyrus-Fan.
Tja.
Auf welchem Album ist das denn drauf?
Ich schicke dir das im Nachhinein, lieber Christopher.
Gerne.
Genau. Ja, das ist das waren quasi eigentlich die Vorfragen. Und wir sind schon so mitten eingestiegen und haben schon viele Sachen vertieft, was natürlich sehr spannend ist. Und die werden wir wahrscheinlich auch im Weiteren noch vertiefen. Aber lieber Christopher, du oder ich die erste Frage?
Die Ehre gebührt dir heute.
Okay, ich freue mich. Vielen Dank. Liebe Eleanor, die wichtigste Frage ist doch, wann kam Punk in dein Leben?
Also, da müsste ich wahrscheinlich eine Story rausholen, die Barbara schon erzählt hat. Aber es ist nun mal so. Punk kam in mein Leben, als wir irgendwann so nach der Wende, ich glaube eigentlich genau zur Wendezeit, ist unsere Mutter mit uns drei Kindern, also alles Mädchen, in ein sehr altes Haus eingezogen, das dann mit Mitteln aus dem, wie nannte sich das, Aufbau Ost oder so, querfinanziert wurde. Und dieses Haus, da haben viele verschiedene Menschen mit dran gearbeitet und es war auch verbunden über den quasi Hinterhof, also es war die Hinterfläche, die nicht abgezäunt war, darüber war dieses Haus verbunden mit drei weiteren Häusern der Nachbarschaft und in diesen Häusern lebten auch junge Menschen. Damals waren sie für mich relativ alt, aber die waren so um die irgendwas Mitte 20 rum, Ende 20 so glaubt. Nee, ich glaube teilweise sogar Anfang 20, aber es war damals für mich halt natürlich urstalt, weil ich war halt irgendwie so 7 oder so. Und in diesen Häusern probten teilweise auch Bands. Und das waren Punkbands. Schrabbelige Punkbands. Und da sind wir schon ab und zu mal so dran vorbei geschlittert. Und die haben dann manchmal auch, es gab dann so Hoffeste mit Pizza, Getränken, Musik, allem Möglichen. Und da haben die dann teilweise auch so Auftritte gehabt. Und ja, das war der Punk.
Und war das, was war das bei euch damals? War das nur so schraddelige, abseitige Musik oder habt ihr damit auch inhaltlich irgendwas verbunden?
Damals war ich zu jung, um das inhaltlich irgendwie mit irgendwas tatsächlich zu verbinden. Also das war, ich fand es spannend, weil da waren auch von vornherein auch Frauen mit bei irgendwie und die haben da halt so Krach gemacht und das wirkte halt irgendwie sehr, sehr gelöst und sehr witzig und alle hatten halt Spaß dabei. Aber für alle Sachen, die jetzt irgendwie inhaltlich ein bisschen tiefer gehen würden, dafür war ich da zu jung. Das irgendwie, da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern.
Gut.
Aber wenn du sagst, es hat auf dich gelöst gewirkt, das Grundgefühl war also ein positives und ja. Du hast quasi so ein ganz, ganz früh eine positive Punk-Sozialisation erlebt.
Ja, also ich meine, das Ganze, ehrlich gesagt, die ganze Art, wie wir da aufgewachsen sind, war eigentlich Punk. Also ich weiß nicht, was meine Mutter sich dabei gedacht hat. Wahrscheinlich nicht so viel. Nee, alles gut. Keine schlechten Worte über meine Mutter und meine frühe Kindheit. Aber es war halt sehr, es war schon sehr wild und es war sehr improvisiert. Und also wenn ich sage altes Haus, dann war das halt so die Art altes Haus mit Plumpsklo und alles. Und das wurde halt so komplett grunderneuert. Und die ganzen Leute, die da wohnten, hatten halt eine ähnliche Art, ans Leben ranzugehen und Sachen zu tun, Sachen zu machen, zusammen zu machen. Und das würde ich jetzt einfach mal in dieses Punkgefühl, was ich da quasi irgendwie auch nicht nur mit der Musik einverleibt bekommen habe, ohne dass es den Stempel Punk hatte, jetzt habe ich den Anfang des Satzes vergessen, aber dass Entschuldigung, jetzt habe ich mich gerade selbst rausgebracht. Das hatte schon was mit dem Grundgefühl zu tun, was jetzt nicht einfach nur die Musik war, sondern einfach dieses Leben. Und das war sehr frei, das war sehr dreckig natürlich, dadurch, dass es halt Baustellen waren. Und das war sehr, ja, einfach wenig. Also es war einfach sehr alternativ.
Wie hat deine Mutter das dann alles so bewerkstelligt? Du hast gesagt, das war praktisch ein altes Haus, das so komplett umgebaut wurde. Hat sie das alles alleine organisiert oder waren in dieser, ich sag jetzt mal, in dieser Community aus diesen, hat da jeder jedem auch beim Umbau geholfen?
Also da war viel Support aus ihrem Umfeld auf jeden Fall. Sie hat das, also die Architektin zum Beispiel, die das betreut hat, das war eine alte Freundin von ihr. Und die Leute, die dann bei uns gearbeitet haben, das waren auch größtenteils eigentlich irgendwelche jungen Leute, die die sie kannte über das Umfeld und so. Also das war eine große, wir hatten selten tatsächlich so klassische Baufirmen da, die dann irgendwas gemacht haben. Es gab's auch, aber größtenteils waren das eigentlich tatsächlich irgendwelche, damals trotzdem alten, aber aus meiner Perspektive jetzt junge Menschen, die einfach Ahnung von diversen Bauaktionen hatten oder halt einfach mitgeholfen haben. Aber ansonsten hat sie das komplett alleine gemacht. Und das ist schon das, was ich auch als Extrempunk empfinde. Ich habe keine Ahnung, wie sie das geschafft hat. Und ich habe auch, also sie würde es wahrscheinlich auch jetzt nicht nochmal machen. Also ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen, wie man sowas jetzt in der Zeit, in der wir leben, bewerkstelligen kann, weil sie halt drei kleine Kinder hatte. Ich war die mittlere, ich war 7, meine kleinere Schwester war dann 5, die große war, muss irgendwie 10 gewesen sein schon. Naja, so in der Dreh. Und meine Mutter alleine und Haus und dann irgendwie auch irgendwann noch Arbeit und ja, fragt mich nicht, wie das geht.
Ja, das verwundert so ein bisschen, ne? Also wie schafft eine Person das so alleine? Also 3 Kinder sich drum kümmern, alleine arbeiten, so ein Haus, das sind ja eigentlich alles so Fulltime-Jobs. Ist das bei euch irgendwie jemals angekommen, dass eure Mutter auch mit der Situation so ein bisschen gehadert hat? Dass ihr irgendwas mal zu viel war? Oder ist ihr das nach eurer Wahrnehmung immer relativ leicht so von der Hand gegangen?
Gehadert glaube ich nicht. Also ich meine, die Zeit war halt natürlich auch speziell. Also so Wende, viel Umbrüche. Wir hatten zum Glück in der Familie selbst keine krassen so klassische Wendeverlierer-Geschichten. Ich glaube, eigentlich in der Zeit haben alle gehadert, oder? Also ich kann das jetzt nicht so richtig losgelöst von der ganzen generell politischen Situation begreifen. Sie hat bestimmt gehadert, also sie hat aber das nie so, gefühlt war das einfach so. Also es war jetzt nie ein Zweifel daran, weil halt auch einfach die Aussicht darauf, dann dieses eigene Haus zu haben, ist halt auch einfach eine sehr, sehr schöne gewesen. Und das Haus ist auch sehr schön, sehr, sehr groß. Meine Mutter lebt immer noch da und wir kommen sie gern besuchen.
Und wie habt ihr das als Kinder empfunden, so diese praktisch diese der dieser Schauplatz aufzuwachsen in so in der Veränderung oder im Umbau, im Aufbau? So, im Zweifel hat eure Mutter sich jetzt ja auch nicht so intensiv um euch kümmern können, ne? 3 Kinder, Aufmerksamkeit musste durch 3 geteilt werden, dann musste sich ums Haus kümmern und so. Habt ihr das als befreiend und positiv empfunden oder habt ihr die auch so Momente, dass ihr so dachtet, puh, wir kommen so ein bisschen zu kurz?
Nee, ich habe das als befreiend und positiv empfunden. Also, dass das dann irgendwelche Sachen nach sich zieht, ist ja irgendwie klar. Aber also ich glaube, jede Kindheit hat halt, also lebt von bestimmten positiven und irgendwie nicht so positiven Einflüssen. Und da gab es bestimmt Defizite irgendeiner Art, aber ich habe das nie als Also dieses Gefühl, den eigenen Raum zu haben und die Freiheit darin zu haben, das habe ich als bestimmendes Gefühl meiner Kindheit auf jeden Fall internalisiert. Ich habe dann später irgendwann festgestellt, dass es vielleicht auch Schwierigkeiten mit sich bringt, aber ich meine, welche Kindheit tut es nicht? Also
ja.
Gibt's für dich Dinge, wo du sagen würdest, das hat jetzt noch Bestand, was du damals sozusagen mitgenommen hast, was sich jetzt auch in deinem jetzigen Tun widerspiegelt, also in deiner kreativen Tätigkeit, oder gibt es Sachen, die sich da schon gezeigt haben, dass sie dir ja später deinen Weg bereiten werden?
Ich glaube, so eine gewisse Kompromisslosigkeit vielleicht. Also diese Idee, etwas, eine Vision von etwas zu haben, was meine Mutter ja offensichtlich auch hatte, und dann trotz verschiedenster Widrigkeiten an dieser Idee festzuhalten und da dran zu bleiben, weil du selbst daran glaubst, dass etwas richtig und gut ist oder sein kann. Und auch, weil du denkst, für dich einen Ort gefunden zu haben, der richtig und gut für dich ist. Das ist auf jeden Fall was, was ich jetzt nicht sagen kann, dass es sich komplett durch mein gesamtes Leben durchzieht. Aber das ist etwas, wonach ich auf jeden Fall irgendwie doch suche.
Ja. Hat die euch sowas eigentlich ausdrücklich so mit an die Hand gegeben, erziehungsmäßig? Oder ist das etwas, was du so durch das Beobachten verstanden und inhaliert hast?
Das würde ich eher sagen, durchs Beobachten und durch die Interpretation dessen, was sich um mich herum begab.
Aber gab es denn auch...
Also gut, wir wurden schon dazu ermutigt, die Sachen zu tun, auf die wir Lust hatten. Also sie hat uns immer sehr unterstützt, wenn es jetzt darum ging, irgendwelchen Hobbys nachzugehen. Sie hat aber zum Beispiel auch, da werden wir dann einen langen Bogen zurück zur Musik. Sie hat das in meinem Fall zum Beispiel schon auch sehr klar unterstützt und auch irgendwie im positiven Sinne gefordert und gefördert, weil sie einfach das als wertvolle Tätigkeit befand. Und sie hatte mich, ich bin ganz früh zur musikalischen Früherziehung gegangen, das war dann so im Kindergartenalter, und habe so geklatscht und so Glockenspiel gespielt und so, und irgendwann hatte ich da keinen Bock mehr drauf. Und dann hat meine Mutter gemeint, so, ja, ist okay, musst du nicht weitermachen, aber dann lernst du ein anderes Instrument. Und ja, okay, warum nicht? Fand das total gut, oder hat es auch nicht hinterfragt. Und so in der Richtung hat sie uns halt schon sehr, sehr, sehr stark unterstützt. Auch so, ich hatte auch Tanzunterricht irgendwann. Ich bin sehr viel im Reiterhof gewesen. Und meine Schwester war in der Malschule. Surprise.
Nein.
Nein, ja, sie war in der Malschule. Also meine Schwester Barbara in dem Fall. Genau. Also ein gewisses kreatives Potenzial hat meine Mutter auf jeden Fall nachdrücklich unterstützt. Und ich denke, das hat auch was damit zu tun, wie sie selber ihr Leben gestaltet hat und unseres.
Aber du hast gerade gesagt, ganz kurz, Entschuldigung, du hast gerade gesagt, als du nicht mehr klatschen wolltest, hat sie gesagt, okay, dann musst du jetzt aber ein anderes Instrument lernen. Das klang schon so ein bisschen nach bestimmt.
Ja, also, ja, aber sie hat
als wenn sie
gesagt,
es bestimmt dann, hätte und du dann gesagt hättest, okay.
Ja, das müssen ist, glaube ich, das ist falsch. Sie hat gesagt, also ich kann mich natürlich an die Situation überhaupt nicht mehr erinnern, aber sie hat halt das quasi so in den Raum gestellt und ich war damit sofort einverstanden, weil ich das Musikmachen an sich ja überhaupt nicht schlimm fand, einfach nur diese Situation da in diesem, also ich Musikmachen fand ich damals schon gut, aber halt jetzt dieses Gruppen, das war ja dann mehr so Musiktheorie auch und so.
Was sich für mich da für eine Frage ergeben hat tatsächlich, ist denn deine Mutter musikalisch?
Ja, meine Mutter war Klavierlehrerin und meine Mutter hat tatsächlich auch Orgel gelernt. Und sie kann auch ein bisschen Akkordeon spielen.
So, aber dann, okay. Das heißt, Musik hat schon auch eine Rolle bei euch zu Hause gespielt. Ja. Das war jetzt nicht, dass da nur gesprochen und nichts gehört wurde.
Nee.
Gut.
Also meine Mutter hat, als wir klein waren, schon Klavierunterricht gegeben.
Und ah, verstehe.
Also wir sind quasi damit aufgewachsen.
Sehr gut. Wir sprechen die ganze Zeit von deiner Mutter. Ein Vater muss es ja auch gegeben haben. Welche Rolle hat der gespielt in deinem Aufwachsen? Oder war der überhaupt nicht existent?
Doch, mein Vater war existent, allerdings nicht so sehr wie meine Mutter. Deswegen ist meine Mutter dahingehend schon auch die prägnantere Person, auch was jetzt mein musikalisches Aufwachsen betrifft, weil meine Eltern sich getrennt haben, als ich 6 war. Mhm. Also so grob um die Zeit herum, bevor wir in dieses Haus dann da gezogen sind. Und das hat auf jeden Fall, also er ist dann auch weggezogen. Wir hatten immer Kontakt, guten Kontakt, aber halt über eine größere Distanz. Er ist dann nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen. und wir sind halt bei meiner Mutter aufgewachsen und deswegen ist quasi, mein Vater war immer da und ist auch immer präsent gewesen, aber halt nicht so sehr wie meine Mutter natürlich. Also deswegen, ja, deswegen reden wir so viel über meine Mutter.
Wenn du sagst, also wir haben jetzt so ein bisschen was vom Haus gehört und von der Umgebung. Was natürlich auch ganz spannend wäre, wäre einfach mal auf dich zu schauen und zu gucken, wie sah es denn bei dir um dich herum aus? Ich glaube, die Frage ist auch Barbara gestellt worden, wie sah denn dein Zimmer aus? Ich finde, es beschreibt immer ganz gut, wie man, naja, so ist ja irgendwie so ein Stück Zeit, was sich da niederschlägt. Und mich würde es total interessieren, Eleanor, wenn man so an dein Jugendzimmer denkt, was hätte ich denn da gefunden an der Wand und auf dem Boden?
Also du hättest auf jeden Fall Ärzteplakate gefunden. Ich war großer Ärztefan. Und du hättest Pferdeplakate gefunden. Du hättest eine Collage mit meinen Freundinnen gefunden. Ein altes Hirschgeweih.
Boah.
Ja.
Wo kam das denn her?
Aus einem der Häuser neben uns.
So.
Ja. Und dann auch so, also so kleine Schränke, wo dann, glaube ich, sowas drauf stand wie, ich weiß nicht, irgendein Spruch, sowas wie Don't Touch, wo ich dann so Sachen wie so Zigaretten und sowas drin hatte. ja. CD-Spieler, ansonsten zu Zeug.
Wusste deine Mutter, dass da Zigaretten drin waren? Ich finde, es ist meine ziemliche Gretchenfrage, ob Eltern von Kindern wissen, dass sie mal...
Ja, das wusste sie auf jeden Fall. Bin ich mir sicher, dass sie wusste, dass wir irgendwann mal geraucht haben. Das riecht man ja auch. Also das ich glaube, das muss sich niemand vormachen, dass man das seinen Eltern gegenüber verheimlichen kann. Nee.
Ab welchem Alter denn?
Geraucht?
Ja.
Naja, also meine erste Zigarette weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so.
Nee, aber jetzt, ab welchem Alter war da was stationiert bei Don't Touch?
Vielleicht so ab 13, 14.
Ach, das ist schon ganz schön früh, ne?
Aber ich habe ein sehr schlechtes Jahresgedächtnis, also auch was so Zahlen betrifft, bin ich sehr schlecht. Deswegen würde ich da
naja,
jetzt nicht
vielleicht waren es ja auch 3, 4 Jahre später.
Naja, also höchstens 16.
Höchstens, na gut. Wie kann ich mir eure Ferien vorstellen?
Die haben wir eigentlich meistens mit unserem Vater verbracht.
In Mecklenburg-Vorpommern?
Nee, nicht nur. Der ist mit uns auch weiter weggefahren. Wir waren mit ihm in Dänemark, in Norwegen, Schweden, an der Ostsee natürlich auch.
Natürlich.
Wir waren auch irgendwie mal in den Alpen. Das war für alle Beteiligten nicht sehr erquickend, weil wir natürlich nicht auf die Berge rauf wollten, auf die mein Vater wiederum rauf wollte. Wir waren einfach zu jung. Das ist ein bisschen traurig, weil ich eigentlich später eine große Liebe für das Wandern auf Berge entdeckt habe. Aber das war eigentlich so in etwa erst ab dem Zeitpunkt, wo mein Vater dann schon wieder keine Zeit, das schon lange nicht mehr. Aber wo er eigentlich auch so ein bisschen aus dem Thema raus war. Das ist ein bisschen traurig, dass wir uns da grob verpasst haben. Genau, ansonsten waren wir auch mit meiner Mutter ab und zu. Wir waren manchmal auch in Ungarn zum Beispiel. Da hatte meine Mutter eine immer noch bestehende, sehr gute Freundin. Also die Freundschaft besteht noch so rum. Oder halt so Sachen wie, wir sind auch nach Tschechien gefahren oder so. Also da gab es ja natürlich in meiner Anfangszeit auch gewisse geografische Gegebenheiten.
Ja, gut. Wir haben ja eben schon gesagt, du bist Anfang der 80er Jahre geboren. Das heißt, du hast ja zumindest so deine frühe Kindheit noch richtig DDR erlebt. Hast du da noch so DDR-Erinnerungen?
Nee, eigentlich nicht so richtig. Also ich habe Erinnerungen an meinen Kindergarten, aber der war wiederum ein katholischer Kindergarten, was jetzt für DDR eigentlich sehr untypisch ist. Deswegen kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich da so nicht, also ich hab all diese ganzen Sachen, wie jetzt zum Beispiel auch Pioniere oder irgendwie sowas, das habe ich alles verpasst. Dafür war ich
einfach nicht mehr Thema an Pionieren.
Ich bin keine Pionierin mehr, ich war zu jung.
Echt?
Ja. Es ist eigentlich die konkreteste Erinnerung oder das, was für mich sozusagen die Wende ausgemacht hat und dieses, okay, das war DDR und das andere war dann quasi Westen. Das war für mich tatsächlich dieser Umzug in das Haus, weil ab dem Moment hat sich unser Leben einfach dramatisch geändert und das ist für mich eigentlich der große Change gewesen. Und das hängt zeitlich tatsächlich auch ein bisschen zusammen, aber eigentlich doch weniger, als es sich für mich in meinem Kopf als die Wende festgesetzt hat.
Mhm.
Aber es ist auch, also Christoph kann das vielleicht nicht so ganz.
Ich heiße Christoph Fair übrigens.
Habe ich gesagt. Ich habe bloß das R verschluckt.
Christoph.
Ich habe Christoph R gesagt. Genau, also Christopher kann das vielleicht nicht so ganz nachvollziehen. Aber bei uns zum Beispiel, also ich bin in Leipzig groß geworden und ich kann mich daran erinnern, dass in den 90ern sich also optisch in der Stadt und in dem Aussehen der Stadt total viel geändert hat. Einfach weil die Häuser alle saniert wurden. Das nicht immer so richtig gut, sondern eher schnell. Und ich finde es total ungewöhnlich, also es ist tatsächlich eine eher ungewöhnliche Geschichte zu hören, dass jemand zu dem Zeitpunkt ein eigenes Haus bezieht und das auch noch saniert in so einer Form, wie das deine, also wie ihr das quasi gemacht habt, wie das deine Mutter gemacht hat.
Mhm.
Und ich frage mich sozusagen, hast du das auch so wahrgenommen, dass sich im Stadtbild was ändert und dass es irgendwie anders ist? Also weil für mich war das sehr prägend tatsächlich.
Also dadurch, dass sich in meinem Umfeld so extrem viel verändert hat und ich eigentlich quasi die ersten Jahre komplett auf einer Baustelle gelebt habe, habe ich alles das, was so in der Stadt drumherum passierte, glaube ich, nicht ganz so sehr wahrgenommen. Oder das ist einfach so ein bisschen, also alles war ja offensichtlich irgendwie Baustelle. Deswegen war das für mich jetzt nicht so verwunderlich. Und also meine Mutter hat, glaube ich, einfach ein sehr gutes Timing gehabt, was dieses Haus betraf, weil sie hat es quasi extrem günstig erstehen können und hat dann halt mit diesen Aufbau-Ostgeldern die Möglichkeit gehabt, das zu renovieren. Ich glaube jetzt, also anders wäre das auch wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Ich glaube, deswegen hat sie in dem Moment dann auch gesagt, so, okay, ich nehme das jetzt, weil das jetzt gerade geht.
Ich finde es ja interessant, Caroline, was du sagst, weil ich habe in der Tat keine Ahnung, weil ich ja Wessi bin und deshalb weiß ich das nicht so. Ich hätte es tatsächlich anders erwartet, auch weil du gesagt hast, du hättest diese baulichen Veränderungen so früh wahrgenommen. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, ich hätte gedacht, dass die ersten Veränderungen durch die reinströmenden westlichen Supermärkte oder so entstanden wären, die da sofort den das Business, also dass da sofort ein Aldi da aufmacht und ein Rewe da und so und dass da Leuchtreklame von hier kauft hier, das hätte ich jetzt gedacht, dass als erstes gegangen wären, aber gut.
Nee, für mich war tatsächlich Konsum nicht so ein Thema, aber Häuserkampf umso mehr. Sehr spannend, weil diese ganzen Gentrifizierungsphasen ich sozusagen mehrfach erlebt habe und die krasseste war für mich tatsächlich in den 90ern. Aber offenbar in Weimar vielleicht auch noch ein bisschen anders als in Leipzig, weil ich mir vorstellen kann, Weimar ist, glaube ich, noch ein bisschen später so richtig bewusst weiterentwickelt worden, oder? Eleanor, das ist eher Ende 90er schon dann gewesen, dass sie das so umgebaut haben, so wie Potsdam auch.
Weiß ich nicht.
Fragen. Entschuldigung. Kommen wir zurück zu dir.
Das ist einfacher.
Ja. Wir stellen schon auch immer noch so die Frage, also, oder wir ist gut. Ich habe das schon so internalisiert, dass ich schon wir sagen kann. Ich weiß, dass Christopher und Jobst oft die Frage stellen, so ein bisschen auch nach der Schulzeit. Und da ist die Frage ja, wie warst du denn da? Wie war das für dich? Wir wissen von Barbara, dass die ja erst auf einer freien Schule oder einer Waldorfschule gewesen ist und dann gewechselt hat. War das bei dir auch so?
Ja, also bei mir war es noch ein bisschen anders. Ich war zuerst auf einer staatlichen Schule, bin dann zu der Waldorfschule gewechselt und bin dann irgendwann wieder auf die staatliche Schule gewechselt. Also tatsächlich wir drei. Also unsere Schwester Friederike, die große Schwester, hat auch den gleichen Turn im Endeffekt mitgemacht. Wir waren alle auf dieser Waldorfschule und haben das dann alle zu bestimmten Zeitpunkten als für nicht mehr sehr hilfreich erachtet. Ich glaube, ich war die Letzte.
Warum eigentlich nicht? Also es gibt ja, nach meiner Wahrnehmung scheidet sich da ja so die Wahrnehmung. Es gibt ja Leute, die quasi religiös dieses Waldorf-Prinzip gutheißen und irgendwie der Mensch und das Kind, der heranwachsende Mensch da am besten seinen Fähigkeiten gemäß herangezogen wird. Und gleichzeitig gibt es ja auch welche, die sagen irgendwie, ach, die will also ein bisschen drüber die Nase rümpfen und sagen, die lernen ihren Namen zu tanzen, so und können schnitzen, aber Goethe nie gelesen, sowas. Ich glaube, es gibt wenige, die so mal ja und mal nein gesagt haben. Warum hast du der Waldorfschule dann irgendwann so den Rücken zugekehrt? Oder ihr?
Ja, das waren auch verschiedene Gründe. Also man muss sagen, meine Mutter war da jetzt nicht die federführende Kraft da dran. Ich verstehe, warum sie uns auf die Waldorfschule gebracht hat, weil das damals einfach eine sehr, aus den Gründen, wie du es jetzt gerade benannt hast, damals eine sehr attraktive, freie Erziehungsidee zu sein schien. Vor allem jetzt auch, wenn man aus dem aus der alten DDR-Pädagogik herauskommt, wirkte das jetzt eher wie ein Ansatz, der ja eigentlich sehr eher aufs Individuum schaut und irgendwie eher ein bisschen freier ist. Und das hat sich eigentlich ganz gut erstmal so, ja, klang erstmal ganz gut. Das Problem bei Waldorfschulen ist ja eigentlich, dass sie privat sind. Das heißt, dass glaube ich, jede Schule tatsächlich auch ein bisschen einen anderen Umgang damit hat, wie sie jetzt die Waldorf-Pädagogik umsetzt. Und in unserem Fall, ich kenne auch sehr viele, die Waldorfschulen total gut finden und ich kenne auch sehr viele, die da offensichtlich unbeschadet auch dann ihren Abschluss gemacht haben und runtergegangen sind. Also da unterscheiden die sich einfach sehr groß und bei uns war das so, dass die einfach sehr restriktiv war. Also
was?
Im Umgang mit Kindern gab es einerseits so diverse Schlüsselwürfe oder halt
nein.
Auch, ja schon.
Das würde man da ja als allerletztes erwarten.
Ja, nein. Also und es war halt auch, es gab so diverse Regeln, an denen ich mich abgearbeitet habe, mit denen ich nicht so gut klarkam. und es war auch eine sehr diffuse Art und Weise, überhaupt so Stoff beizubringen, weil ich weiß noch, ich hatte zum Beispiel, glaube ich, ein Jahr lang Russisch. Dann hatte ich irgendwann Englisch bei einem Amerikaner, der aber wiederum offensichtlich kein Lehrer war. Und da haben wir dann Gedichte auswendig gelernt. Als wir die Gedichte auswendig konnten, hat er die dann an die Tafel geschrieben. Dann haben wir sie abgelesen. Natürlich haben wir sie nicht gelesen, weil wir sie auswendig konnten.
Kannst du das noch? Kannst du da noch einführen?
Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall oder irgendwas. Keine Ahnung.
Ja,
Humpty Dumpty. Und halt auch so diese Eurythmie, also das Namentanzen und so, war schon auch eher sehr seltsam. Und ich habe es als, wir haben es alle als sehr unfrei empfunden ab einem bestimmten Punkt. Und was dann auch so ein bisschen komisch war, die haben halt auch unter, also wir haben wirklich am Anfang, ich weiß nicht in welcher Klasse das war, habe ich gelernt, dass sich, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren, dass sich die Sonne um die Erde dreht. Und dann auf die Frage meiner Mutter hin, warum das denn so gelernt wird, wurde geantwortet, dass die Menschheit das ja auch so gelernt hat. Und dann irgendwann später hat sie ja erst rausgefunden, dass das irgendwie doch anders ist. Und
Moment, Moment. In der Waldorfschule wurde bei euch gelehrt, dass die Sonne sich um die Erde dreht. Und dann wurde praktisch erst mit einem falschen Kenntnisstand angefangen, damit ihr praktisch die fortschreitende wissenschaftlichen Erkenntnissen, damit die im Unterricht bei euch nachgespielt werden, sozusagen?
Vielleicht war das auch nur dann irgendeine Ausweichbegründung, weil es der Person zu peinlich war. Und ich weiß es nicht, aber das wurde auf jeden Fall so gesagt. Und es gab auch andere Sachen, wo halt meiner Mutter aufgefallen ist, das ist im Deutschunterricht, dass da bestimmte Fälle falsch beigebracht wurden und das... irgendwann fanden wir, glaube ich, wir drei alle die Idee, in diesem System unsere Schule zu absolvieren, aber dann letzten Endes doch einen staatlichen Abschluss machen zu müssen, extrem schrecklich, weil irgendwann du lernst langsamer und irgendwann, und natürlich Handarbeit und all das ist natürlich irgendwie auch schön, das fand ich auch ganz gut, eigentlich, vom Prinzip her. Aber das bringt dir ja alles nichts, wenn du dann am Ende halt trotzdem einfach knallhart dieses Zeug dann durchbuckeln musst, und um irgendeinen Abschluss zu haben.
Hat die Schule, also diese Schule, schon deine Kreativität befördert oder kam das erst später? Weil so ein bisschen der Twist, also offensichtlich hast du früh angefangen, ein Instrument zu lernen. Was war dein erstes Instrument? War Klavier vermutlich?
Nee. Also ich habe dann Harfe gespielt.
Blockflöte. Und du hast mit Harfe angefangen? Das kann doch nicht wahr sein. Dein erstes Instrument war Harfe?
Ja, also abgesehen, also wenn man jetzt diese Früherziehung und natürlich Blockflöte in der Schule rausnimmt, das erste Instrument, was ich so gelernt habe, war...
In welchem Alter? Ungefähr.
Da war ich auch so 7, 8. Glaube ich.
Man da nicht halb erschlagen, wenn man so kleine...
Oder gibt es so Kinderhafen, also Engelshafen, Engelshafen, so kleine, ja,
genau.
Oder?
Genau wegen solchen Klischees habe ich irgendwann angefangen, Schlagzeug zu spielen.
Ja, also deshalb, du kannst uns jetzt ja erhellen, wir wissen
es. Ich kann euch erhellen, ja, es gibt, also passt mal auf, es gibt unterschiedliche Größen von Harfen und die haben auch eine unterschiedliche Funktionsweise. Ich habe angefangen auf einer Häkchenharfe, die ist ein bisschen kleiner.
Ja.
Die hat, da
also
kannst die, du,
aus meiner Sicht ist das eine Engelsharfe dann, oder?
Was ist für dich eine Engelsharfe?
Ja, so eine kleine. Ein Häkchen.
Okay,
Häkchen.
Also wenn die Größe eines Instruments für dich
Häkchen
schon reicht, um
eine. Das reicht für mich. Reicht, ja. Das ist für mich nach, so eine Harfe.
Ich glaube, Christopher denkt die ganze Zeit an so eine Lyra und du sitzt da so.
Nee, also sie stand schon selbstständig. Sie war halt meiner Größe entsprechend und der Unterschied ist einfach, dass du unten nicht diese Pedale hast, um die Tonhöhen zu verändern, wie bei einer Pedalharfe oder Konzertharfe, sondern du hast oben so kleine Häkchen und du kannst jede Seite oder du musst jede Seite einzeln verändern, wenn du die Stimmung ändern willst. Und diese Harfe
während du spielst?
Ja, bestenfalls musst du das nicht während des Spielens wechseln, aber wenn, dann auch mal während des Spiels, ja.
Okay.
Das sind gewisse Beschränkungen, die sich dadurch dann ergeben, aber Hat den Vorteil, dass sie halt kleiner ist, hat aber auch weniger Seiten.
Wie viele Seiten hat denn so eine eigentlich? Oder wie viel hat so eine Häkchenharfe und die anderen? Die anderen haben noch so ungefähr 1000, oder?
Passt. Ich glaube, es sind 46.
Ein bisschen und, die Häkchen, und die Häkchenharfe? Ungefähr. 20? 15?
Nee, ach Quatsch. Nee, ich weiß es gerade nicht mehr, wie viel. Also, das sind ja dann unterschiedliche Oktaven. Vielleicht 30?
Das ist jetzt nicht viel weniger.
Ja. Nicht viel weniger, ne? Mhm. Nee, ich weiß nicht mehr, wie viele Oktaven die hatte, ehrlich gesagt. Das ist alles schon sehr, sehr lange her.
Aber wie kommt man als Kind? Also, ich meine, man kann sich vieles vorstellen, aber dass ein Kind sich mit, in deinem Fall, 7 Jahren hinstellt und sagt, Harfe würde ich total gerne lernen.
Das ist ja schon total crazy, ja. Das würde ich jetzt auch gerne mal wissen.
Ich weiß es nicht. Ich habe die Frage schon sehr häufig gestellt bekommen und ich weiß es einfach nicht. Und das weiß niemand. Es gibt keine gute Antwort, die ich darauf geben kann. Es gibt einfach, ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann eine Harfe spielende Person gesehen hätte und dann daraufhin gesagt habe, oh, ich muss das unbedingt spielen. Ich weiß es wirklich nicht.
Aber deine Mutter muss ja gedacht haben, ist eine gute Idee, das machen wir jetzt. Ich meine, wie gesagt, also ist ihre Perspektive, also deshalb dachte ich, Klavier wäre sozusagen das Naheliegendste. Mhm. Irgendwie hat es ja auch was mit Saiten zu tun, also auch ein Klavier und so. Aber konnte die dich dabei unterstützen, also dieses Instrument zu lernen?
Naja, sie hat ja auf jeden Fall gehört, wenn ich was falsch gespielt habe. Also in dem Sinne, ja. Doch schon. Also ja, klar. Also ja klar, ich meine, Harfe ist schon ein bisschen anders als ein Klavier, aber sie, also sobald du weißt, wo jetzt welcher Ton ist, dann hat sie das natürlich gehört und auch gesehen, ob ich da jetzt was richtig oder falsch mache. Rhythmisch konnte sie das natürlich auch super begleiten. Also das war jetzt überhaupt nicht das Problem. Ehrlich gesagt, ich finde jetzt Harfe auch nicht so super. Also verglichen mit Klavier ist das gar nicht, ich finde es nicht schwerer oder nicht irgendwie spezieller. Eigentlich, es machen halt weniger Leute, ist halt weniger etabliert. Warum auch immer, aber es ist einfach, finde ich, jetzt gar nicht so, es ist nicht schwerer als jedes andere Instrument, würde ich jetzt so sagen.
Naja, ich finde schon, also die Vorstellung, allein so viel Saiten zu haben, es ergibt sich sozusagen für mich schon irgendwie so ein Koordinativ und denke ich mir, es wirkt auf jeden Fall deutlich komplexer als manch anderes Saiteninstrument, was nur 4 Saiten hat.
Vor allem, wenn man die jetzt ja auch noch im Spiel noch umstimmen muss. Ne, das kommt ja offensichtlich noch dazu. Dass man die 30 bis 45 Seiten ja offensichtlich nicht ausreichen, sondern dass man die im Spiel offensichtlich noch umstimmen muss. Wie viele Tasten hat eigentlich ein Klavier?
Ja, das hat mehr und das ist nämlich der Unterschied. Ach,
tatsächlich?
Also, ja,
mehr als 45 Tasten?
86, also bei der Harfe kommt es auch darauf an, wie viele, also es gibt verschiedene Oktaven, wie viele Oktaven eine Harfe hat. Der Unterschied zum Klavier, also du hast quasi, bei der Harfe kannst du dir das so vorstellen, wie du hättest jetzt alle weißen Tasten eines Klavieres vor dir. Und wenn du auch die ganz Töne von C-Dur, wenn du jetzt auch irgendwie Halbtöne spielen willst, wie Fis oder Gis oder so, dann musst du eines der Häkchen verwenden oder jetzt in meinem Fall halt ein Pedal. Das heißt aber quasi, dass du, wenn du einmal deine Harfe in einer bestimmten Stimmung hast, kannst du da gar nicht mehr so viel falsch machen, wie du das eigentlich bei einem Klavier kannst, weil du beim Klavier einfach alle Saiten oder alle Töne vor dir hast. Genauso wie bei einer Gitarre. Ehrlich gesagt finde ich Gitarre eigentlich fast noch schwerer, weil du hast halt einfach mal nur diese 6 Saiten, mit denen du halt all das machen musst. Also ich meine, was ist jetzt schwerer, dass du die Saiten vor dir hast oder dass du sie selber einfach finden musst? Ich habe die Saiten halt vor mir. Sie sind markiert, so weit, dass ich weiß, wo ein C und wo ein F liegt und dann weiß ich auch, was dazwischen liegt. Finde ich eigentlich praktischer, als wenn ich da nur so ein sehr reduziertes Griffbrett mit, oder sagen wir beim Bass, 4 Saiten habe. Das ist alles eine Frage der Perspektive, hätte ich gesagt.
Ja. Welches Instrument kam denn danach?
Also Klavier habe ich schon gleichzeitig mehr oder weniger so ein bisschen gespielt halt so. Das habe ich immer mal so ein bisschen einfach, also dadurch, dass wir eins zu Hause hatten und ich das Instrument auch sehr cool fand, habe ich da so ein bisschen zeitgleich wie Harfe halt so dran rumgespielt, ohne es jetzt wirklich zu lernen. Und dann mit, ich glaube, 14 habe ich Schlagzeug angefangen.
Nochmal ganz übrigens ganz kurz zurück zur Harfe. Ist so eine Harfe nicht auch sauteuer zu kaufen?
Ja. Das ist tatsächlich sehr teuer. Also das war auch nur deswegen möglich, weil in meiner Familie eine Apotheke bestand oder immer noch besteht. Also der Vater von meiner Mutter, dem gehörte die. Und dadurch hat meine Mutter einen gewissen Erbanteil gehabt. Und deswegen war genau sowas möglich, weil sonst wäre das auch tatsächlich einfach utopisch gewesen. Ich finde es trotzdem krass, dass sie sich darauf eingelassen hat, dass vielen Dank an meine Mutter an dieser Stelle, dass sie sich darauf eingelassen hat.
Jetzt mal Butter bei die Fische, was kostet denn so eine Häkchenharfe ungefähr? Reden wir von 500 Euro oder von 2000 Euro oder wo liegt sowas?
Ich weiß das jetzt gerade nicht so genau, weil bei der, da hatte ich einfach da war ich zu jung, um mir darüber Gedanken zu machen. So eine Pedalharfe kostet so um die 12.000. Und so eine Häkchenharfe, ja, vielleicht 2.000 bis 5.000. Aber ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Das ist, deswegen, also das ist auch so ein Punkt. Ich bin meiner Mutter auch wahnsinnig dankbar. Zweites Danke an der Stelle, dass sie diese Harfe einfach nie verkauft hat, obwohl ich dann irgendwann, ich habe 15 Jahre lang dieses Instrument nicht angefasst. Als ich dann irgendwann Schlagzeug angefangen habe, war all das, was mit Schlagzeug zusammenhing, auch dann Punkmusik und alles Mögliche, einfach viel cooler als das, was ich mit der Harfe gesehen habe, und habe mich dann so Stück und Stück von der Harfe abgewandt. Und die stand dann trotzdem einfach die ganzen Jahre bei meiner Mutter zu Hause, weil sie diese wunderbare Angewohnheit hat, Instrumente einfach nicht zu verkaufen, weil sie macht das prinzipiell einfach nicht. Und es wäre bei dieser Harfe durchaus sinnvoll gewesen, rein finanziell. Aber sie hat das nie getan, und deswegen hatte ich dann irgendwann die Möglichkeit, als ich gemerkt habe, ich habe da ein angelerntes Potenzial, was ich überhaupt nicht nutze, und dann mich dazu entschlossen habe, mich diesem ganzen Thema wieder zuzuwenden. Deswegen konnte ich das dann überhaupt erst machen. Und deswegen gibt's auch eigentlich Corecast. Sonst hätte ich mein ganzes Solo-Tun.
Wäre alles nicht entstanden.
Es wäre alles einfach nicht entstanden. Der Form auf jeden Fall.
Ich hab jetzt übrigens mal parallel gegoogelt. Also für diejenigen, die es interessiert, eine irische Harfe, und ich hoffe mal, die ist so ähnlich wie eine Häkchenharfe, die kann man neu für 3.100 Euro kaufen, und die Hülle kostet nochmal 200 Euro dazu.
Ja.
Also jetzt kein günstiges Instrument ist, was vielleicht auch beantwortet, warum es nicht so viele machen. Eine Gitarre ist ja schon deutlich günstiger zu kaufen, und selbst ein Klavier kann man für weniger Geld kaufen. Aber gut.
Jetzt wissen wir aber auch alle nicht, wie teuer ein Klavier ist, oder?
Von bis gibt es, glaube ich, auch.
Ja gut, da hat man ja jetzt auch die Möglichkeiten, einfach so ein digitales zu nehmen. Das ist viel einfacher geworden.
Ja, aber finde ich ja umso, wie du hast es jetzt auch gerade gesagt, ist ja auch umso bedeutender, dass deine alleinerziehende Mutter gut hat ein bisschen Geld gehabt, dass sie es aber trotzdem so ermöglicht hat. Ne? Sie hätte ja auch hingehen können und sagen, komm Kind, hier, wir haben hier schon ein Klavier, das reicht. Ne?
Ja, das wäre absolut legitim gewesen, auf jeden Fall an der Stelle.
Wie bist du denn dann zum Schlagzeug überhaupt gekommen? Also was war die, warum, wieso, weshalb?
Also Schlagzeug fand ich schon sehr lange einfach super spannend. Ich kann es jetzt auch nicht genau, also ich weiß nicht, ich glaube, das erste Mal, dass ich so bewusst Schlagzeug wahrgenommen habe, war bei einem Konzert von Jan Gabarek in den 90ern. Der hatte auf seiner Tour damals eine Schlagzeugerin dabei, die einfach, ich weiß jetzt ihren Namen leider nicht mehr, aber die einfach absolut großartig war, und sie hatte da ein Riesenarsenal an irgendwie Klöckchen und alles Mögliche zu einem normalen Drumset dazu. Und das war einfach absolut faszinierend, ihr dabei zuzusehen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das jetzt, ich glaube, das war jetzt nicht der initiatorische Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte gern Schlagzeug spielen. Das kam schon irgendwann, glaube ich, auch daher, weil mich, also das, was mich an der Harfe irgendwann extrem genervt hat, und das hat sich generell durch meine Kindheit gezogen, war genau das, was du vorhin gesagt hast, im Endeffekt, Christopher. Diese Verbindung von Harfe zu Engel und dieses liebliche, engelsgleiche, man sitzt da halt so schön an dieser Harfe.
Und da hast du dich nicht, da hast du dich nicht wiedergefunden in diesem, Engels-Image.
Nein, da habe ich mich nicht wiedergefunden.
Und, aber Barbara hat immer gesagt, meine große Schwester, die war engelsgleich.
Das hat sie niemals gesagt.
Doch, das habe ich jetzt noch in Ohren, mehrfach.
Schau dich gleich.
Ich hatte das Gefühl, ich bin mit einem Engel aufgewachsen.
Ja, auf jeden Fall.
So eine Videokonferenz kann auch manchmal Leben retten. Christopher, ja. Weiß, dass Eleanor Muay Thai kann.
Stimmt. Oh ja.
Nur so als kleiner.
Ja, okay.
Genau, und das hat mich relativ früh sehr genervt, einfach generell diese oder überhaupt einfach das so gespiegelt zu bekommen als blondes, kleines Mädchen, was so schön Harfe spielt. Und Schlagzeug war halt einfach das angemessene Pendant dazu, glaube ich. Keine Ahnung. Ich hatte einfach extrem Bock darauf irgendwann. Und man kann halt ganz andere Sachen daran machen. Und es ist halt ein körperliches Instrument. Du bist halt körperlich, gehst du da halt rein. Es ist auch ein komplett anderes Spielgefühl. Ich kann im Schlagzeug komplett andere Sachen ausleben, die ich bei der Harfe nicht oder jetzt bei dem, also diese beiden Musikprojekt-Sachen oder diese Bereiche, in denen ich da spiele, sind für mich vom Gefühl her sehr, sehr unterschiedlich. Und Schlagzeug ist halt du kannst halt viel besser Wut und alles so Sachen da reinsetzen, und irgendwann hatte ich Bock auf Hauen.
Bist du eigentlich, ja, Caroline?
Entschuldigung, wie hast du da angefangen? Weil wir hatten vorhin kurz dieses Thema Ärzteplakate. Bei Schlagzeug stelle ich mir vor, oder kann ich mir gut vorstellen, lernt man erstmal so ein bisschen Rhythmus und kriegt so ein bisschen Konzepte. Aber hast du früh auch dir schon gedacht, okay, damit mache ich jetzt Punk? Also hatte das auch schon früh so eine Richtung im Sinne von, ich hätte gern mal eine Band, ich möchte da mal was mitmachen?
Ja, schon. Also das war jetzt nicht der Grund, weswegen ich das gelernt habe oder weswegen ich Bock auf das Instrument hatte, aber das kam dann schon relativ zeitig irgendwie so dazu. Also am Anfang war das irgendwie noch sehr holperig und so. Und die ersten quasi Banderfahrungen, die ich gemacht habe, waren jetzt nicht die besten, weil ich auch irgendwie da nicht frei genug an die Sache herangegangen bin. Aber das spielte dann schon schneller auch eine Rolle, mit anderen Leuten da Musik mitzumachen. Und ich hatte dann auch irgendwann quasi die Vorgängerband zu Sleazy Inc. Operated. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Schrecklich. Egal.
Das wäre jetzt der Moment für einen Telefonjoker.
Das wäre, oh boah, fuck. Vielleicht hießen wir Candy Trigger.
Sagen wir Candy Trigger.
Ich glaube, wir hießen Candy Trigger. Genau, auch All-Female-Kombo. Wir haben relativ schnell uns dann relativ spartanisch im Proberaum zusammengesetzt und Musik gemacht. Und das war auch toll. Das war ein schönes Gefühl. Viele, viele sehr coole Erinnerungen daran.
Wie bist du denn mit den anderen? Okay, du hast angefangen, Schlagzeug zu spielen. Das wollte ich noch wissen. Bist du so eine analytische Musikhörerin? Dass du, weil du sagtest, du wärst im Grunde auch über diese erste Tournee von dem Jan Gabarek, weiß gar nicht, wer das ist. Der normale Musikkonsument hört die Musik ja einfach so als Gesamtes. Bist du jemand, der so genau sich den Bass anhört, genau das Schlagzeug anhört und sich genau praktisch die einzelnen Instrumente seziert, um dann so zu analysieren, wer macht eigentlich was und Wie läuft das? Wie passt das alles zusammen?
Also ich glaube, ich kann das beides machen. Ich höre Musik vordergründig lieber nicht analytisch und das ist auch mein prinzipieller Zugang zu Musik ist eher die emotionale Ebene, würde ich sagen. Mhm. Aber ich kann mich schon auch hinsetzen und so die Sachen analysieren. Was ich meistens eigentlich eher analysiere, ist jetzt gar nicht so, was die Leute spielen, sondern eher wie jetzt was produziert ist oder wie etwas abgemischt ist, wie jetzt der Raum klingt, wie die einzelnen Instrumente zueinander in der Lautstärke stehen und so Sachen. Sowas eher, als dass ich jetzt mich hinsetze und sage, die spielen jetzt, ich kann keine Akkorde oder irgend sowas raushören oder ich.
Achso, das kannst du nicht, nee.
Nee, auf gar keinen Fall. Nee. Also ich glaube, was das betrifft, weitaus weniger analytisch oder in der Theorie bewandt, als du jetzt den Eindruck hast oder als man das denken könnte nach dem Ganzen. Nee, überhaupt nicht. Also es geht zum Beispiel sogar so weit, dass ich jetzt festgestellt habe, auf meiner neuen Platte habe ich mich quasi selbst rezitiert, ohne das direkt zu merken. Er hat mich dann ein guter Freund darauf hingewiesen, dass ich diese Melodie schon mal ähnlich benutzt habe. Also nee, ich höre sehr gerne emotional. Ich habe einen emotionalen Zugang zu Musik.
Und beim Drumming, ich habe verstanden, da jetzt am Anfang gab es jetzt noch nicht große Vorbilder. Du spielst jetzt ja schon relativ lange auch Schlagzeug. Hast du so LieblingsschlagzeugerInnen? Oder wo du sagst, so würde ich auch gerne spielen können?
Nee, eigentlich nicht. Also jetzt nicht so, dass ich sagen, also ich mag den Schlagzeuger von Russian Circles sehr gern. Oder auch die Schlagzeugerin von Chelsea Wolf, aber ich habe keine direkte Vorbilder. Was das Spielen betrifft. Wäre jetzt ein guter Moment, um Name-Dropping zu machen.
Aber wenn du es nicht hast, es gibt ja so etabliert gute Schlagzeuger, irgendwie so Ringo Starr, der gilt doch irgendwie als ein wahnsinnig guter Schlagzeuger, oder Phil Collins galt als ein guter Schlagzeuger. Ist er no shit?
Oder auch da fragt man sich bei Phil Collins doch ganz ehrlich jedes Mal, wie kann es sein? Also sagen ja viele Menschen, aber ist eigentlich jetzt nicht so richtig. Ja. Klingt jetzt, also ja.
Ich glaube, dafür bin ich zu wenig jetzt so Schlagzeug-Nerd, um zu sagen, hey, also um da jetzt so krass reinzugehen und zu sagen, ey, das und das sind jetzt die und die Stars für mich oder da will ich hin oder. Also da nörde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht so sehr drüber ab.
Okay. Hätte ja sein können. Ich hab mich nämlich mal mit einem Schlagzeuger unterhalten und der hat wirklich, und hier auch der von The Police, Stuart Copeland, der auch der Drummer, und der meinte auch zu Phil Collins irgendwie mit was für einer Präzision, die genau jeden Schlag in der gleichen Stärke und so alles, jeder Schlag würde exakt gleich klingen und so. Aber wenn du dann nicht so nerdig bist, ja umso besser.
Wollen wir das Schlagzeug nutzen, um den Übergang zum Schauspiel mal langsam einläuten zu lassen?
Können wir. Wann hast du denn damit angefangen?
Mit Schauspiel.
Ja, oder mit Komparse. Wir haben ja eingangs schon gesagt, du warst ja erst Komparsin.
Irgendwann in der Grundschule. Nee, ich glaube irgendwann so, keine Ahnung, als ich so vielleicht so 10, 11 war oder so. Mhm. Also das kam auch, ich muss mich kurz zurückerinnern. Das mit dem Komparsen, dass sie das auspackt, da war ich tatsächlich jetzt nicht drauf vorbereitet. ich glaube, das kam vordergründig durch so, ich habe früher im Chor gesungen und dieser Chor war teilweise dann auch in so Theaterstücken mit involviert. Da habe ich zum Beispiel einmal einen Engel gespielt bei Hänsel und Gretel.
Nee.
Mit, ja, mit sehr schönen, langen, blonden Haaren und einem sehr, sehr schönen weißen Kleid und sehr großen weißen Flügeln.
Und eine Harfe.
Nee, ich hatte eine Querflöte. Das war nicht sehr befriedigend. genau, also das kam eigentlich eher so durch so andere Tätigkeiten. Ich glaube, Chor war für mich so der Initiationsmoment. Und ja, darauf, es baute sich dann so ein bisschen auf. Ich war halt in einem musischen Gymnasium und da gab es das Fach Darstellen und Gestalten, in welchem wir Theaterstücke selbst erarbeitet haben, teilweise dann auch selber ja eigentlich geschrieben haben. Und das waren eigentlich so die ersten wirklichen Schauspielerfahrungen, würde ich sagen. Oder das so das erste, wo ich mich so das wirklich mit dem Thema Schauspiel so beschäftigt habe. Plus hinzu kam dann noch die Person Hagen Keller, der den Mehr ist nicht Film gemacht hat, der hat auch Kurzfilme vorher gemacht, wo ich auch mitgemacht habe, teilweise. Und das, da war ich, glaube ich, in dem ersten Kurzfilm war ich so 12.
Wie kamst du zu dem?
Er war einer dieser Personen, die damals Anfang 20 waren und in einem der Häuser gewohnt haben, als meine Mutter da in dieses eine Haus gezogen ist. Also ein sehr, sehr guter Kindheitsfreund. Sehr langer Begleiter unserer Jugend und Kindheit. Er ist irgendwann nach München gezogen und hat da an der Filmhochschule studiert.
Und der hat gesagt, spiel doch mal bei mir mit? Oder wie kam das?
Ja.
Ach so.
Genau so. Ja.
Und beim... Genau, also jetzt muss man ja sagen, ich meine, diese Kurzfilme, das ist... Das ist so das eine, aber Mehr ist nicht, ist ja nun schon ein Kinofilm, der ja auch so ein bisschen Aufmerksamkeit und mit dem du ja auch Aufmerksamkeit bekommen hast.
Mhm.
Ich würde mich fragen, ja, also zum einen, ich meine, einen Kurzfilm zu spielen ist die eine Sache, einen Kinofilm zu spielen ist eine ganz andere Geschichte. Wie kam es dazu und war das für dich sozusagen total klar, okay, ich mache das jetzt einfach und ich kann das, weil ich war ja schon mal Komparsin, ich war im Chor, ich habe Kurzfilme gespielt, auf geht's.
Nee, so war das nicht. Ich glaube, wenn mich eine andere Person gefragt hätte, hätte ich vielleicht nicht unbedingt so einfach Ja gesagt. Dadurch, dass Hagen mich das gefragt hat und ich mir dann irgendwann dachte, so ja, okay, er wird ja irgendwie wissen, was er macht. Wenn er mich jetzt fragt und er denkt, dass ich das kann, ja, warum nicht? Dann kann ich das irgendwie wohl. Ich wäre jetzt selber nie auf die Idee gekommen. Ich hätte mich damals nie für so etwas beworben oder so. Aber ich hatte da halt der Kontext war ein für mich sehr freundschaftlicher und bekannter und ich kannte viele der Leute, die auch in dem Film mitgewirkt haben, also die hinter der Kamera verschiedene Departments ausgefüllt haben und ja, also das, wenn er mich das nicht gefragt hätte, wäre ich nicht von selbst auf die Idee gekommen, in einem Kinofilm mitzumachen.
Aber ist dir das leicht gefallen? Also Hauptrolle bedeutet ja auch immer viel Text. Ne? Wie viele Drehtage hattet ihr?
Ich glaube, das waren schon so 32 oder so.
Ja, gut, das ist ja schon eine ordentliche Anzahl an Drehtagen. Ja, ja.
Ja, das war auch viel, vor allem, weil ich auch tatsächlich einfach in jeder Szene drin war. Also das war für mich, es war wirklich viel. Das Drehen an sich hat total Spaß gemacht. Ich fand es, also generell war es eine sehr coole Erfahrung. Mit allem drum und dran. Ich kann mich aber auch noch daran erinnern, dass es mich schon auch sehr ausgelaugt hat. Also das habe ich dann gemerkt eigentlich so in den Tagen, die wir frei hatten, was dann irgendwie 2 Tage je Woche waren, war ich eigentlich so komplett ausgebrannt und hatte keinen Bock mehr irgendwas zu machen oder war einfach nur irgendwie. Also ich war eigentlich, habe auch schlecht geschlafen in der Zeit, da erinnere ich mich gerade, und war, glaube ich, so ein bisschen, es war ein bisschen viel.
Hilf uns nochmal zur Einordnung. Wie alt warst du da? als du das gespielt hast? Ungefähr? Ich weiß, du hast, deine Rolle war eine 17-Jährige. Wie alt warst du denn da selber?
Ich war Anfang 20.
Ah, okay.
Also ich war schon älter als die Person, die ich da spiele.
Huh.
Ja. 23.
Aber gibt's, also vielleicht kannst du zwei Worte zur Geschichte miterzählen und gibt's da Parallelen zu deinem eigenen Leben, weil es wäre ja auch ganz interessant zu schauen, sozusagen, ob die auch so ein bisschen von dir inspiriert ist, die Hauptperson, die du da spielst.
Ja, schon. Also nicht im Sinne von, dass die Familiensituation, in der sie sich befindet, oder auch nicht die Geschichte, die ist komplett frei erfunden, aber Hagen hat damals sich schon sehr stark von mir und meinem Freund in dem Kreis inspirieren lassen, was jetzt so die einzelnen Figuren betraf. Also da waren dann in dem Film letzten Endes auch Freundinnen von mir mit drin und es war so eine Mischung aus eigentlich eine fiktive Geschichte erzählen, aber so gewisse Eigenheiten von Personen schon auch mit einfließen zu lassen bis zu einem bestimmten Punkt.
Ich habe es eingangs schon gesagt, du hast dann ja auch tatsächlich für diese Rolle einen Bayerischen Filmpreis gekriegt. Das ist ja schon was sehr Besonderes. Mhm. Danach hattest du dann nie die Idee, das weiterzumachen? Sind da keine Agenturen auf dich zugekommen oder so?
Doch.
Keine anderen Angebote? Doch.
Doch.
Und warum hast du das nicht gemacht?
Das ist ein sehr langes Thema.
Wir haben Zeit.
Ja. Also das ganze Schauspielthema ist für mich schon so eine Nummer, wo ich aus meiner heutigen Perspektive verstehe, warum das dann damals so gelaufen ist und warum es nicht anders gelaufen ist und warum ich war teilweise eigentlich nicht wirklich zu dem bereit, was dieser Job abverlangt. Und das ist zum einen die Fähigkeit, sich zu zeigen mit dem, was man mitbringt als Person, mit dem, was man hat. Du machst dich ja schon, also du bist ja schon einfach, ich meine, bei jeder Bewerbung auf irgendeinen Job oder so bist du irgendwie als Person, wirst du angeguckt, begutachtet, aber im Schauspiel hat das nochmal eine ganz andere Dimension, weil du halt einfach, es ist sehr schwierig, das von sich selbst abzugrenzen, weil du halt mit dir selbst, mit deinem Körper, mit deinem Aussehen, mit deiner Art, dich zu bewegen, arbeitest. Und ich war damals eigentlich überhaupt nicht bereit dazu, das wirklich zu zeigen, was ich eigentlich bin. Und ich hatte auch eigentlich überhaupt kein Verständnis von dem, was ich eigentlich bin. Und ich hatte eine Agentur, das war eine eher unglückliche Entscheidung, weil die versucht hat, mich auf diesem gleichen Level wie diese Hauptdarstellerin mit Filmpreis, bla bla bla, dann quasi auch einzuordnen und zu vermitteln. Und ich hätte eigentlich zu dem Zeitpunkt eher eine Agentur gebraucht, die mich auf einem kleineren Level einfach so in Jobs vermittelt und mich so ein bisschen Erfahrung sammeln lässt. Und ich habe ein paar Castings gemacht, die waren zu 80% irgendwie seltsam. Und auch so Situationen, dass ich sagen würde, ich habe mich da nicht wohlgefühlt und hatte jetzt aus meiner jetzigen Perspektive heraus auch nicht den Eindruck, dass ich da das erbracht hätte, was ich hätte erbringen können. Was eine sehr gute Erfahrung war, war wiederum ein Schauspielkurs, den ich irgendwann nach dem Preis angefangen hat, also eigentlich relativ nahtlos. Und dieser Schauspielkurs hat eine bestimmte Technik gelehrt, und zwar die Meissner-Technik. Das ist jetzt nicht wie Method Acting, dass man quasi versucht, sich in diese Person, die man darstellen soll, so reinzufügen, dass man quasi jetzt wie Taxi Driver dann anfängt, Taxi zu fahren oder so, sondern das Ding bei der Meissner-Technik ist eher, dass man sich sehr stark mit den eigenen Gefühlen, mit den eigenen Bedürfnissen, mit den eigenen Erfahrungen, mit den eigenen Erwartungen auseinandersetzt. Und die Idee dahinter ist, dass du quasi in der Situation, dass du es schaffst, dich mit deiner Vorarbeit an die Rolle in diese Situation zu bringen, authentisch in dieser Situation auch zu agieren. Und Das wiederum hat bei mir, das war eine sehr, sehr gute Erfahrung für mich. Also generell auch, was die Frage betrifft, wie viel von mir als Person zeige ich eigentlich wirklich und wie viel kenne ich eigentlich selber. Und ich habe nämlich dann auch darin festgestellt, dass es da eine sehr große Leerstelle gibt, die ich eigentlich, zu der ich gar keinen Zugang habe und die ich weder kenne noch zeigen möchte, sondern dass ich eigentlich in vielen Situationen eher damit beschäftigt war, mich zu verstecken, was natürlich äußerst ungünstig ist, wenn du dann gleichzeitig versuchst, zu schauspielern und dich zu zeigen. Und ich glaube, letztlich war diese ganze Schauspielerfahrung und auch die Erfahrung mit dem Schauspielkurs war eigentlich so ein initiatorischer Moment für mich zu sagen, okay, ich habe da also dunkle Stellen in mir, die auch blinde Stellen sind und die ich mir anschauen muss. Und das wiederum hat dann irgendwann später auch einen längeren Prozess nach sich gezogen, der dann wiederum dazu geführt hat, dass ich mit dem ganzen Solo-Musik machen anfangen konnte. Und da dann irgendwann an den Punkt gekommen bin, zu sagen, okay, ich weiß jetzt, was das für Stellen sind und sehe mich darin. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu kryptisch, das so darzustellen, aber ich war damals nicht in der Lage, ich war damals nicht dazu bereit. Und das ist sehr schade, weil ich, das war für mich auch tatsächlich, es ist ein Thema, über was ich gar nicht so gern spreche, weil das für mich auch so ein erstes Mal so ein Gefühl von Scheitern war. So im Sinne von, okay, ich habe da was versucht, was ich nicht konnte oder was einfach nicht geklappt hat. Es gab einen Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, ich schmeiß das alles hin, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich habe da keinen Bock drauf. Und das ist deswegen eigentlich sehr schade, weil ich die Art und Weise, die man mit Schauspiel hat, zu erzählen, Geschichten zu erzählen, von Personen zu erzählen, finde ich eigentlich eine sehr, sehr, sehr großartige. Und ich finde die Erfahrung, die man damit machen kann, auch sehr großartig, weil du ja einfach in der Lage oder dich in die Lage bringst, Leute zu erfahren, also fremde Personen quasi zu erfahren und darzustellen und zu verstehen.
Findest du denn Scheitern schlimm?
Naja, also in dem Moment fühlt sich das ja meistens nicht so geil an.
Naja gut, in dem Moment nicht. Aber es gibt ja viele, die sagen, aus dem Scheitern habe ich eigentlich für mein ganzes, aus jedem Scheitern habe ich eigentlich mehr für mich und mein Leben gelernt, als ich aus den Erfolgen gelernt habe.
Ja, das mag stimmen. Also nicht, in dem Moment habe ich das überhaupt nicht so gesehen und das hat sich auch sehr lange als so eher dunkler Fleck so mit sich, also das habe ich eher so ein bisschen mit mir rumgeschliffen, diese Erfahrung. Wie gesagt, jetzt durch die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe und durch so diverse Auseinandersetzungsprozesse, auf die ich mich eingelassen habe, verstehe ich irgendwie auch die Wichtigkeit dieses Scheiterns. Also Scheitern, es ist dahingehend, ich finde es dahingehend schlimm, dass ich diesen Weg einfach nicht mehr weitergegangen bin. Weil ich habe mich komplett davon abbringen lassen. Und das ist natürlich mega beschissen, weil ich das nicht gemacht habe, weil ich Schauspielern an sich schlecht finde, sondern einfach, weil ich einfach nicht dafür ausgerüstet war, das in dem Moment mitzumachen. Oder weil ich nicht, also weil ich einfach zu, zu ihm.
Finde ich total nachvollziehbar, aber ist dieser Schauspielzug dann schon komplett für dich abgefahren? Denn du spielst ja auch in deinen Videos und in deinen Kurzfilmen, da spielst du ja auch in einer gewissen Form mit.
Ja, das mache ich jetzt halt einfach.
Ja. ist die Tür für dich so schon komplett zu?
Naja, sie ist so insofern zu, als dass ich jetzt nicht bei in irgendwelchen Filmen mitmache aktuell und jetzt auch nicht irgendwas in Aussicht.
Jetzt nicht aktuell, aber du könntest, meine Frage ist, du könntest ja theoretisch, ich will jetzt nicht einreden, aber du könntest ja hingehen und sagen, ich bin jetzt an einem anderen Punkt, ne? Ich verstehe mich selber anders, ich kann mit mir jetzt anders umgehen, als ich das vor 15 Jahren oder wann auch immer gemacht habe. Ich versuche das jetzt einfach nochmal wieder mehr in diese Schiene reinzukommen. Also das wäre ja theoretisch möglich.
Ja, also ich habe da auch schon drüber nachgedacht, so ist es nicht. Das Ding ist halt, dass die Filmbranche schon auch eine nicht nur coole ist. Und das würde für mich extrem davon abhängen, in was für einem Kontext das passiert. Also wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, einen Film mitzumachen, auf die ich wirklich Bock habe oder auf Rollen, oder mit Menschen zusammenzuarbeiten, auf die ich wirklich Lust habe, mit denen es Spaß macht, hätte ich da auf jeden Fall Bock zu. Also wäre ich sofort dabei. Aber es ist jetzt ja auch nicht so eine Sache, die ich einfach so aus dem Ärmel schüttel. Also,
klar.
Das ist natürlich schon auch nicht ganz so einfach.
Klar.
Und nur weil ich jetzt sage, ich weiß, warum ich das damals nicht gekonnt habe und warum ich denke, dass ich es jetzt oder da jetzt eher einen Zugriff zu hätte, könnte ich jetzt trotzdem nicht sagen, ob ich das jetzt wirklich in jedem Setting auch wirklich könnte. Und ehrlich gesagt, so die Erfahrung mit den Regisseuren teilweise meistens, ja doch, mehr Regisseure, die ich bei den Castings gesammelt habe, die waren schon auch eher so, dass ich nicht das Gefühl habe, dass da so sehr viel Kommunikation, ich fand es sehr oft nicht verständlich und irgendwie, ich habe mich da häufig nicht so wohl gefühlt.
Ich habe beruflich ja relativ viel auch so mit SchauspielerInnen und so zu tun. Und nach meiner Meinung ist es auch kein Beruf, den ich irgendjemanden so einfach empfehlen würde. Da muss man schon sehr für geschnitzt sein, um das zu können. Ne? Und und auch die, wie du richtig sagst, auch die Branche ist total schwierig. Ne? Also viele strugglen da auch ganz schön, sich von Job zu Job und nehme ich die Rolle jetzt ja oder nein, ich muss meine Miete bezahlen, eigentlich finde ich die Rolle nicht cool, aber ich mache das jetzt oder so. Das verlangt wahnsinnig viel von jemandem ab. Es gibt so ein paar Ausnahmefälle, wo man so denkt, boah, die machen eine tolle Rolle nach der nächsten, aber das sind die allerwenigsten, das ist schon ein sehr schwieriger und ein herausfordernder Job. Da muss man wirklich für gemacht sein, auch so die Rückschläge einzustecken. Und man wird ja auch dauernd bewertet, ne? Und eingeordnet und gute Leistung, keine gute Leistung. Klar, wenn alle jubeln, ist es gut, aber ist ja leider nicht immer so.
Ja, und du bist halt fremdbestimmt. Und das ist schon auch so ein zentraler Punkt. Und da wäre ich dann quasi auch wieder bei meinem Solo-Musikprojekt. Weil das war für mich dann, die Musik war für mich dann irgendwann auch so ein Befreiungsschlag zu merken, okay, ich kann jetzt hier einfach gerade wirklich einfach das machen, was ich will. Und niemand kann mir sagen, wie ich was zu tun habe oder niemand redet mir da rein, sondern ich kann sozusagen meine eigene Geschichte erzählen. Und das, was ich jetzt beim Schauspiel so gemocht habe und was ich auch immer noch daran einfach sehr schätze, dieses Geschichten erzählen oder dieses Welten erzählen oder was auch immer, diese Verknüpfungspunkte, die du halt auch zwischen Individuen schaffst, auf empathischer Ebene, das ist halt das, was ich mit der Musik auch machen kann. Und hier bin ich halt komplett selbst, da habe ich, ja, ich bin einfach, ich mache einfach das, was ich halt machen will. Und das war für mich ein extrem empowernder Moment, dann irgendwann zu merken, dass ich das kann. Einerseits, das habe ich dann auch erst festgestellt, als ich dann die Harfe tatsächlich wieder zu mir geholt habe. In dem Fall war das dann nach Leipzig und angefangen habe, überhaupt das erste Mal in meinem Leben eigene Melodien zu schreiben. Zeitgleich habe ich angefangen, auch so mit kleinen Field-Recording-Sachen und so mit anderen Sounds irgendwie und habe mich an, ich habe damals, also mache ich auch immer noch mit Ableton gearbeitet, das wiederum kam durch einen Freund.
Mit was oder wem gearbeitet?
Ableton, das ist so eine Workstation, also so ein Programm, digitales Programm zum Aufnehmen von Musik. und habe mir das so angeeignet. Und das war eine extrem gute Self-Empowering. Gibt es dieses deutsche Wort dafür?
Ja, das gibt es natürlich, das deutsche Wort Self-Empowering.
Wie auch immer.
Selbstbestärkend, glaube ich.
Selbstbestärkend, das ist, ja, stimmt. Eine selbstbestärkende Erfahrung, die überhaupt nicht, also die war das komplette Gegenteil zu dem, was ich für mich in diesem
Schauspiel-Universum
erfahren habe.
Ja, du hast gerade ein gutes Stichwort gegeben, nämlich mit deiner Musik. Ich würde gerne nochmal, wir sind jetzt ja schon mit diesem Schauspiel, du hast es gerade gesagt, in den Anfang der 20ern. Ich würde tatsächlich nochmal einen kurzen Schritt zurück machen, wie das mit der Musik da bei dir weitergegangen ist. Du hast ja gesagt, du hast irgendwann angefangen, Schlagzeug zu spielen. Da haben sich dann erste Bands zusammengekommen. Welcher Musik hingst du damals so nach? Was waren das so für Musikarten? Und wie haben wir uns eigentlich die jugendliche Elinor so vorzustellen? Was hat dich da rumgetrieben? Was für eine Art von Clique wart ihr? Kannst du davon mal so ein bisschen uns so ein Bild zeichnen von der 15-jährigen Elinor, die gerade angefangen hat, Schlagzeug zu spielen?
Ja, ich probiere es mal. Ich hatte damals eigentlich einen ganz recht festen FreundInnenkreis. Ich hatte also meine beste Freundin, wir haben zusammen, Sophia heißt sie, ist auch immer noch eine sehr gute Freundin von mir. Wir haben zusammen Schlagzeug angefangen zu lernen. Wir waren nebenbei noch in einem, wir haben Jazzdance gemacht. Ich habe Jazzdance
gemacht. Da ist nichts verkehrt dran.
Danke, dass du das sagst. Es wurde auch irgendwann Hip-Hop, es wurde immer cooler mit der Zeit. Auf jeden Fall.
Jazzdance ist überhaupt nichts verkehrt.
Ja. Wir hingen eigentlich in unserer Freizeit, aber auch super gerne einfach, es gab in Weimar die Kiwi, das war die Kifferwiese.
Ach.
Ja. Da hingen wir sehr, sehr viel rum und haben rumgehangen, wie man das so macht als Jugendliche. Ich habe tatsächlich eigentlich in der Zeit, glaube ich, relativ viel Zeit auch einfach so verplempert mit so Dingen, die man halt tut, rumhängen, irgendwie durch die Stadt trödeln oder rumhängen.
Hast du dann ja auch schon offiziell geraucht, ne?
Ja, da habe ich dann auch schon. Da gab es damals... ich habe so Kirschtabak geraucht damals. Ja, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Oder irgendwann gab es dann auch sowas wie Westeis, habe ich auch mal geraucht. Ich habe damals mehr geraucht, als ich heute rauche, glaube ich. Ich rauche eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Zum Glück.
Kirschtabak. Und das andere?
Westeis.
Was ist denn Westeis?
Das ist ganz schrecklich. Das sind so Industriezigaretten und da ist halt so ein Nupsel drin, der macht, dass du eigentlich so ein frisches Gefühl hast. Es ist so wie, als würdest du ein Minzbonbon einatmen.
Ach, aber da gibt's auch so Mentholzigaretten.
Genau, es ist sowas wie Mentholzigarette, aber halt irgendwie noch, es ist ähnlich eklig. Ich glaube eigentlich nimmt sich das vielleicht gar nicht so.
Ich glaube, es ist wie ein Eisbonbon in Tabakform.
In Eisbonbon. Genau, man spürt eigentlich alles, was an der Zigarette unangenehm ist, dieser Rauch, der durch den Hals geht, das spürt man nicht. Ja, ansonsten gab es auch so Partys in Weimar so ein bisschen. Ab und zu haben wir uns auch einfach nachts getroffen, um irgendwo umzuhängen und Alkohol zu trinken. Oder auf draußen Partys Alkohol trinken. Ja, ansonsten halt schon so relativ viel Zeit auch mit so diesen Choraktivitäten oder auch so diesen Schulgestalt, also dieses Darstellen und Gestalten, auch relativ viel Zeit verbracht. Ich war irgendwie schon eher so eine, ich war jetzt keine Rebellin in der Schule, das kann ich so gar nicht sagen. Ich glaube, ich habe schon immer so ein bisschen meinen Kopf durchgezogen, aber ich war jetzt absolut nicht so... ich schmeiße jetzt alles hin und ich finde alles mega beschissen und höre jetzt komplett auf. Also Das war es auf jeden Fall nicht.
Was hat dich da musikalisch beeinflusst zu dem Zeitpunkt?
Boah, das ist... Also die Ärzte habe ich schon eine lange Zeit gehört, auf jeden Fall. Ich hatte so eine Phase, wo ich dann auch sowas wie Him gehört habe. Oder so Lacrimosa. ja.
Das verbindet uns hier in der Region.
Ja,
das düster romantisch.
Ja, genau. Ja, ich war auf jeden Fall. Oh, Linkin Park. Oh mein Gott, ich hatte eine solide Emo-Phase als Jugendliche. Das hat sich auf jeden Fall ganz gut so durchgezogen. Ich muss tatsächlich auch sagen, ich hatte auch eine relativ lange Kelly-Family-Phase.
Eieiei. Und das alles parallel? Wie kann man denn, oder vorher?
Nee, das war, also der Kelly Family war dann schon ein bisschen vorher. Also das war dann so, nicht mit 15, glaube ich. Nee, nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich an so Jahres.
Nur weil du vorhin erzählt hast, als du angefangen hast, Schlagzeug zu spielen, war auch ein Faktor, auch ein Motivationsfaktor, dass du so ein bisschen so eine Art irgendwie so Wut rauslassen wolltest. Diese Wut sehe ich jetzt in der Kelly Family nicht so richtig vertreten.
Nee, das stimmt. Ja. Ich glaube, das kam dann auch erst so ein bisschen später. Also ich habe dann auch sowas wie irgendwie, ich weiß nicht, ob das da rein ist, also Limp Bizkit oder sowas gehört. Also schon so relativ polliges Zeug. Auch so richtig Wutmusik kam tatsächlich viel später erst. Also ich hatte jetzt nicht so eine, wobei jetzt Linkin Park ist jetzt schon auch.
Ist schon Wut, ja, schon klar. Wut. Ja.
Also eher so Verzweiflung.
Ja.
Wut. Aber das war damals auch alles noch ein bisschen diffuser. Ich habe das jetzt nicht so klar irgendwie kanalisieren können damals.
Wo habt ihr
Prodigy habe ich auch sehr gern gehört, auf jeden Fall.
Wo habt ihr rumgehangen, wenn ihr die Musik gehört habt? Also gab es da irgendwie so Orte, Veranstaltungsorte, an denen du dich rumgetrieben hast?
Also später irgendwann in der Gerberstraße, als ich dann auch selber Musik gemacht habe. Das ist ja das Etablissement für Punk. In Weimar gibt es auch immer noch. Ich war jetzt zu Silvester bei einer Drum-Bass-Party dort. Das war sehr witzig. So 2003er Drum-Bass wurde aufgelegt. Alles alte Leute. Nee, das stimmt nicht. Aber ich hab eine sehr, sehr solide Drum-Bass-Vergangenheit auch. Die kam dann aber nicht mit 15, die kam ein bisschen später. Ich habe das sehr, sehr geliebt. Genau, ansonsten gab's den C-Keller, da hat man halt eher so rumgehangen und getrunken und geraucht und gequatscht und Blödsinn gemacht. Oder das Mon Ami, da gab's dann so coole Hip-Hop-Partys. Dann gab's den Turm, den gibt's auch immer noch, Kasselturm. Da war ich jetzt auch vor kurzem bei einem Konzert. Genau. Aber ansonsten, ja, Weimar ist jetzt auch nicht so riesig, ne?
Naja, aber du hast ja schon eine ganze Menge genannt. Die Gerberstraße ist ja tatsächlich auch weit über die Grenzen von Weimar hinaus relativ bekannt und berühmt. Wie bist du da so reingekommen in diese Szene?
Also am Anfang hatte ich schon sehr viel Respekt vor den bösen Punkern. Ich hatte eigentlich vor allem so Leute aus meinem Freundinnenkreis sind dort irgendwann immer hingegangen und dann wollten die mich so mitschleppen und ich war dann eher so ein bisschen, nee, ich trau mich nicht, weil das sind halt die coolen Punker und die sind böse oder so, ich weiß es nicht, die wollen mich da nicht haben.
Ja, warte mal, das finde ich ja ganz spannend, was du das sagst. War deine Wahrnehmung, deine Außenwahrnehmung von Punks als eher böse oder eher cool?
Nee, cool. Schon eher cool. Aber zu cool, um da einfach reinzugehen und zu sagen, so, yo, hi, hier bin ich, alles nice. Also ich hatte schon einen ordentlichen Respekt davor damals auf jeden Fall. Aber weil das halt auch wie so ein, also jetzt in die Gerberstraße zu gehen, das war halt dann auch einfach so ein großes Ding, weil da hingen dann halt auch die ganzen coolen Punker rum und ich hatte da auf jeden Fall erstmal ordentlich Respekt. Das kam dann eigentlich erst durch diese, wir haben am Anfang mit der ersten Band mit, nennen wir sie Candy Trigger, ich glaube, es war wirklich der Name, haben wir in der Gerberstraße 1 geprobt. Das ist ja Gerberstraße 3 und Gerberstraße 1. In der 1 gab es damals einen Proberaum, ich weiß nicht, vielleicht gibt es den auch immer noch. Dort haben wir geprobt und dann irgendwann verschwamm dann so dieser, also irgendwann bin ich da halt einfach so reingekommen und dann war das natürlich auch alles überhaupt kein Thema mehr, dass die Leute da alle so cool sind oder so. Aber ich habe jetzt, ich meine, als Jugendliche bist du ja schon erstmal nicht so super erpicht darauf, so in einen neuen Raum reinzugehen, egal ob da jetzt die coolen Punker oder die coolen Hip-Hopper rumhängen.
Ist das so?
Ja, auf jeden Fall. Für mich war das früher so auf jeden Fall. Definitiv. Ich wäre jetzt nicht einfach in die Gerberstraße gegangen und hätte gesagt, so ja, geil. Hatte das so viel Außenwirkung?
Also ja, ich verstehe, dass es da so Hemmungen gibt, gerade wenn es so stark imagebelastet ist. Aber also wenn ich jetzt so an meine Teenagerzeit zurückdenke, war ich da schon sehr neugierig auch. Und mich hat das interessiert und es gab bei uns, ein kleines Dorf, da gab es also ein kleiner Ort, also da gab es deutlich weniger jetzt als in Weimar, aber da gab es auch so bestimmte Läden, die so obskur waren und dachte, wie kommt man da mal rein? Also aber da war eher so ein da war so eine große Neugier, sich diese Räume zu erschließen und was passiert da, was machen die da, was sind das für Leute, sowas. Aber das war offensichtlich bei dir nicht der Fall.
Nee, ich glaube, das kommt auch daher, dass ich früher, ich war schon eher, glaube ich, relativ ängstlicher Mensch, tatsächlich. Das war jetzt, ich hatte auch dann irgendwann eine Zeit, wo ich so, würde ich sagen, sowas wie Sozialphobie hatte. Also es fiel mir jetzt nicht, es war jetzt nicht das, was ich am liebsten gemacht habe, mich in neue Räume zu begeben und neuen Leuten Hallo zu sagen. Und vor allem auch nicht, wenn das so gefühlt irgendwie eingeschworene Gruppen sind oder sein könnten. Also ich hatte da definitiv meine Hemmung davor. Aus Gründen, die ich vorher quasi schon ein bisschen angerissen habe.
Ja.
Darf ich kurz da einhaken, weil es mich so ein bisschen daran, also du hast jetzt gesagt, dass du es als herausfordernd oder vielleicht beängstigend gefunden hast, in diese Gerberstraße reinzugehen, dir diesen Raum anzueignen. Jetzt bist du natürlich in den 90ern in Weimar groß geworden und ich frage mich, ob es nicht andere Orte gegeben haben, hat, die dir vielleicht auch so ein bisschen Angst verursacht haben. Ich will damit sagen, ich glaube, das Empfinden sozusagen von diesen 90er Jahren ist sehr unterschiedlich oder auch frühe 2000er, wie das Kinder und Jugendliche und auch junge Erwachsene im Osten erlebt haben. Aber ich fand es halt immer so latent bedrohlich. Das ist das, was Christian Bangl als Baseballschlägerjahre bezeichnet. Hat das für euch irgendwie eine Rolle gespielt? Musstet ihr rennen, wenn ihr in die Gerberstraße wolltet oder so? War das in Weimar ein Thema? Oder gab es so Orte, wo man nicht hingegangen ist?
Das war ein Thema, aber durch nicht direkt jetzt in der Gerberstraße. Die Gerberstraße ist ziemlich zentral. Es gab da auch Angriffsmomente. Ich habe selber zum Glück sehr, sehr wenig Erfahrung mit, du meinst jetzt einfach mit Nazis gehabt, oder? Das ging jetzt schon in die Richtung, oder? Ja. Bin ich zum Glück dran vorbeigekommen, also drumherum gekommen. Ich kann mich daran erinnern, aber das war dann noch, als ich relativ klein war, gab es irgendwann Hitler-Geburtstag, wo meine Mutter sich so riesige Walkie-Talkies besorgt hat, die war wirklich, glaube ich, so groß damals, also irgendwie gute 30 Zentimeter, 20. Und sie hat sich vernetzt mit diesen drei Häusern, die da neben uns waren. Die wiederum hatten auch Connections zur Gerberstraße. Das waren quasi das, also die Menschen, die da neben uns gewohnt haben, waren auch Leute, die mit der Gerberstraße zu tun hatten. Das waren so die gleichen Anfang 20-Jährigen, die damals dann auch die Gerberstraße besetzt haben oder so ein ähnlicher Dunstkreis. Und die haben sich dann halt nachts hingesetzt mit diesen Walkie-Talkies, und weil sie wirklich davon ausgegangen sind, dass da jetzt großer Angriff losgeht. Also weil es irgendwie eine sehr klar formulierte Bedrohungslage anscheinend gab. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie darauf gekommen sind, dass wer da angreifen möchte und warum und wie viel. Also warum, ja klar, aber wie viel, das weiß ich nicht mehr. Es ist dann zum Glück auch, glaube ich, kaum was passiert. Aber das war auf jeden Fall so ein Moment, der einfach absurd und irgendwie abstrakt für mich war, weil das habe ich nicht so richtig verordnen können, das habe ich nicht so ganz verstanden, was da eigentlich das Thema ist. Und dieser eine Nachbar hat auch irgendwann, den haben sie irgendwann auch einen Molotow-Cocktail ins Schlafzimmer geworfen, und er war zum Glück zu dem Zeitpunkt aber nicht in seinem Zimmer. Sonst wäre er da wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht, aber das Zimmer sah danach sehr schlecht aus. Aber ich habe keine wirklichen Konfrontationen mit irgendwelchen Nazi-Schlägergruppen gehabt. Dafür ist Weimar vielleicht auch ein bisschen zu, ich weiß es nicht, zu kulturell aufgestellt. Also irgendwie ist es ja schon auch so eine kleine Kulturbubble. Also es ist klein, aber du hast halt super, du hast halt Studierende, du hast halt das Theater, und es ist halt zugepempert mit Fördergeldern, weil halt wegen Kulturerbe und all das. Also es ist jetzt nicht so eine typisch ostdeutsche Kleinstadt, würde ich sagen.
Umgekehrt würde man das von Jena vielleicht auch nicht denken, und trotzdem konnte sich da der NSU treffen. Also
auch wahr.
Es ist, ja. Das ist, deshalb frage ich mich so ein bisschen, wie das, wie sich das angefühlt hat, ob das vielleicht irgendwie so ein latentes Ding gewesen ist, weil so ab und zu, also ich glaube, das Empfinden sozusagen auch in den Städten kann sehr unterschiedlich sein. Bei Weimar kann man sich so ein bisschen vorstellen, durch dieses ganze Kultur und Goethe und Weimar Klassik und kann man sich vorstellen, dass vielleicht der Fokus auch von der Stadt ein bisschen anderer ist. Aber hätte ja sein können, dass es da irgendwie auch so ein Thema gewesen ist, auch in eurer Jugend.
Eigentlich kaum, aber ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass die alternative Szene in Weimar dafür auch einfach schon recht groß war. Was vielleicht auch einfach durch diese ganzen, durch diese Unis, Bauhaus-Uni ist ja auch so, also da gab es ja schon einfach viele Leute, die sehr klar in eine linke Richtung ging. Und ich glaube, dass das schon auch das Aufwachsen in Weimar stark beeinflusst hat. Ich würde mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen, um jetzt direkt den Vergleich mit Jena zu schließen, warum das jetzt dort eventuell anders war. Aber ich möchte meinen, dass das ein bisschen was mit der ganzen Art zu tun hat, wie Weimar finanziell aufgestellt ist. Und das sieht man ja auch an der Stadt. Also wie es finanziell und kulturell, also finanziell, weil kulturell aufgestellt ist. Ja.
Ich würde gerne nochmal auf die Gerberstraße zurückkommen. Wir haben das letzte Mal so ein bisschen damit angefangen, weil diese, gerade diese alternativen Orte, die selbst organisiert oder teil selbst organisiert sind, ja auch für das Entstehen von so einer bestimmten Szene, von einer Geisteshaltung total wichtig sind. Kannst du noch vielleicht mal für diejenigen, die Gerberstraße nicht kennen, ganz kurz beschreiben, wie das da aussieht, wie das da strukturiert ist und wie viel, was da wie gemacht wird? Hast du da einen Einblick?
Wie es jetzt ist, kann ich nicht ganz so richtig einsehen, abgesehen davon, dass sich jetzt von dem Gebäude nicht sehr viel geändert hat, gefühlt. Gerberstraße ist halt, wie gesagt, Gerberstraße, also das, was man als die Gerber kennt, das ist eigentlich die Gerberstraße 3. Da ist die Bar unten mit dem Konzertraum hinten.
Wie viele Leute passen da ungefähr rein? Reden wir von 100 oder von 400?
Ja, wir reden eher von 100. Also es ist schon relativ klein auch. Also jetzt mit der Bar dazu dann, ja, sagen wir mal 100. Und da drüber sind Wohnungen, und ich würde mal behaupten, dass da auch immer noch tatsächlich Leute wohnen. Das ist einfach dann auch ein Wohnprojekt, was aber auch direkt an dieses Bar, also an die Bar angeschlossen ist, insofern, als dass halt die Leute, die darüber wohnen, auch eigentlich, und das war jedenfalls damals so, auch sich irgendwie so ein bisschen verantwortlich zeigen sollen für den Betrieb der Gerberstraße und für den ganzen Erhalt des Gebäudes und so weiter. Es gibt dann auch andere, es gab in der Gerber 3 gab es immer ein Kino, da war ich, also ehrlich gesagt, meine allerersten Gerberstraßen-Erfahrungen waren über das Kino, weil da gab es dann immer sonntags oder so Kinderkino und meine Mutter schon wieder hat uns damals in dieses Kino mitgenommen. Da liefen dann so Sachen wie Erich Kästner oder Ronja Räubertochter oder was weiß ich, in so einem sehr total schön gemachten, kleinen, urigen Kinoraum. Das gibt es leider nicht mehr. Es gibt jetzt, oder ich weiß nicht, ob es das auch noch gibt, aber ich glaube, weil vor ein paar Jahren war ich in der Siebdruckwerkstatt, die da drin ist, auch von jemandem, der wiederum irgendwie mit der Bauhaus-Uni was zu tun hat. Genau, ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie viel Programm die Gerberstraße eigentlich jetzt gerade noch so macht. Ich glaube, es ist auch ein bisschen eingebrochen, wahrscheinlich aber auch durch Corona. Da habe ich aber nicht so richtig Einblick. Es sieht alles ansonsten irgendwie gefühlt noch aus wie vor 20 Jahren. Mhm. Dann die Gerberstraße 1 war damals so, dass da eher jüngere Leute, jüngere Gruppen sich getroffen haben. Es gab in der Gerberstraße 1 ein Café, wo es dann auch sowas gab wie das Mädchencafé zum Beispiel, wo halt keine, damals nannte man das einfach Jungs, rein durften. Und da hat sich so ein bisschen der Nachwuchs dieser ganzen Gerberstraßen-Crew gebildet quasi. Es gab auch irgendwann einen recht tiefgehenden Konflikt zwischen den Gerberstraße 1 und 3 Leuten im Umgang mit Konfliktsituationen, wo man dann ein bisschen gemerkt hat, dass es, und das sieht man, glaube ich, in relativ vielen linken Räumen, dass so alt eingeschliffene Strukturen manchmal es sehr, sehr schwer haben, sich mit neuen Ideen auseinanderzusetzen, oder dass es manchmal sehr, sehr schwer ist, in diese alten Strukturen neue Strukturen reinzubringen. Das ist damals, glaube ich, auch einfach nicht sehr glücklich gelaufen, weil das einfach relativ aus meiner sehr außenstehenden Perspektive relativ plump angegangen wurde. Aber das ist, glaube ich, schon so eine Sache, die recht häufig passiert, dass du halt einfach so Strukturen hast, die einfach über Jahre bestehen und die sich aus Gründen auch so formieren, wie sie sich halt formieren, und dann kommen irgendwann neue dazu und die wollen das anders machen, und das wollen wiederum dann diejenigen, die einfach diese alten Strukturen aufgebaut haben, nicht unbedingt gerne. Und ich glaube, aber ich weiß es nicht genau, ich glaube, dass sie diesen Konflikt jetzt auch beigelegt haben wahrscheinlich. Also da stecke ich zu wenig drin.
Wie ging es denn bei dir dann so bandmäßig weiter? Du hast eben schon erzählt, ihr habt angefangen in der Gerber 1 mit deiner Candy Trigger, oder wie hieß die Band noch?
Candy Trigger.
Candy Trigger. Wie ging es dann weiter? Also wie tief bist du dann so in diese Szene auch richtig eingestiegen?
Ja, was heißt Szene? Also wir hatten schon so ein paar Konzerte jetzt im näheren Umfeld eigentlich. Candy Trigger gab es jetzt gar nicht so lange. Aus dieser Band hat sich dann irgendwann Sleazy Incorporated herausgeformt, was einfach bedeutete, wir haben irgendwann ohne der ersten Sängerin weitergemacht, weil das ist irgendwann auseinandergegangen. Und mit Sleazy Incorporated waren wir dann schon relativ aktiv. Das hat dann, also wir waren dann aber auch sehr schnell in so Ladyfest-Strukturen aktiv. Ja, und haben halt so an verschiedenen alternativen Orten Konzerte gespielt.
Ja. Jemanden, der die Band noch nie gehört hat, es gibt übrigens auch Bandcamp noch, wie würdest du die Musik beschreiben, also sowohl von Candy Trigger als dann auch von Sleazy Inc. Operated?
Also Candy Trigger würde ich, glaube ich, Alternative Punk sagen.
Ja.
Sleazy Inc. Operated. Ja, das ist uns damals schon nicht so ganz leicht gefallen, irgendwie so irgendwie so Post-Rock, Punk. Also es hatte schon so einen punkigen Einschlag, aber dafür war es, also um es jetzt wirklich einfach Punk zu nennen, war es eigentlich von Anfang an zu melodiös und zu vertrackt auch. Mhm. Es war schon so ein bisschen sperrig, relativ emotional auch. Also unsere Sängerin hat sehr tiefgehende, schöne persönliche Texte geschrieben und auch sehr schöne Melodien. Und also wir sind da sehr frei eigentlich so mit umgegangen, mit der Frage, was für Musik machen wir jetzt eigentlich? Irgendwie, wir hatten da keine Vorbilder, die nach denen wir uns jetzt ausgerichtet haben. Was dann auch so ein bisschen dazu führte, dass es so ein bisschen schwer einzuordnen ist, glaube ich. Also ich könnte es jetzt auch selber gar nicht mehr so genau sagen, was wir da eigentlich gemacht haben. Und es war, glaube ich, für viele auch nicht ganz so einfach zu verstehen, was wir da eigentlich konkret tun.
Auf dem Bandcamp, ich war ganz erstaunt, da sind Veröffentlichungen, die rangieren zwischen 2005 und 2015. Ich weiß jetzt nicht, ob das letzte, das sind 10 Jahre, existierte die Band tatsächlich so lange oder ist die letzte Veröffentlichung nur, es gibt da übrigens auch noch eine CD zu bestellen, war die letzte Veröffentlichung nur so spät, weil irgendwelche alten Aufnahmen nochmal rausgekramt wurden?
Nee, die Band gab's so lang. Okay. Also irgendwann bin ich dann nach Leipzig gezogen und dann lief das so mehr oder weniger nebenbei. Dann irgendwann ist die Band auch hinterhergekommen und wir haben dann in Leipzig zusammen geprobt. Die Band gab es schon sehr, sehr lange. Ja. Also wir hatten dann auch so Touren. Wir waren dann irgendwann waren wir in Griechenland. Dann hatten wir mal so eine Osteuropa-Tour, die irgendwie einmal nach Rumänien und irgendwie wieder zurück lief. Wir haben es allerdings nie geschafft, so irgendwie in dem Sinne erfolgreich zu werden, dass man da jetzt, wir sind über so einen bestimmten Bekanntheitsgrad nicht so direkt hinausgekommen. Mhm. Was jetzt so für die Länge der Zeit, die es diese Band gab, irgendwie so ein bisschen, ja.
Aber du sagst jetzt nicht, dass dir das jetzt auch irgendwie wieder so ein Stich versetzt, weil du mit der Band nicht erfolgreich genug warst.
Du machst wieder wie mit dem
Ja, mit dem Schauspiel.
Ist das nicht, jetzt dass hier du so, jetzt wieder rumdüllst.
Ist das jetzt, ist das, sind wir jetzt, sind wir jetzt schon am zweiten wunden Punkt hier wieder angelangt? Oder?
Du bist immer so befindlich. Nee.
Ich frage ja nur.
Ja, ja. Ich stelle nur Fragen.
Ja.
Nee.
Nee, weil das klang tatsächlich gerade so ein bisschen an, als wenn du das so.
Ich habe da gerade drüber nachgedacht, weil du meintest 10 Jahre und dann dachte ich so, jetzt, ah ja, stimmt, 10 Jahre ist ganz schön lang. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte ein Projekt, was es 10 Jahre gibt, würde ich das ein bisschen anders angehen. Aber
sagt, ihr wart in Griechenland und auf Tour und irgendwie nur war Ungarn oder was hast du, wenn ihr so auch Rumänien. So richtig viel Rumänien, das ist ja schon was, ne? Also vor allen Dingen, wenn man, da gehört ja einiges zu, vor allen Dingen auch, wenn man nicht so bekannt ist, ne? Dann ist das ja noch eine viel stärkere Ochsentour, sich da so zu spielen und überhaupt erstmal einen Platz zu, ja, also sich ja. da sich zu präsentieren und zu machen und Auftrittsmöglichkeiten überhaupt erstmal zu finden. Das fällt ja nicht vom Himmel, wenn man nicht bekannt ist.
Ja, zumal wir uns jetzt da absolut in der MySpace-Zeit befinden, ne? Das ist ja alles vor Instagram und diesem ganzen Zeug, was man ja jetzt quasi so machen kann und irgendwie auch machen muss. Also jetzt die Möglichkeiten, sich da jetzt irgendwie zu promoten, sind ja jetzt also eklatant nach oben gegangen. Und also auch der Drang danach oder der Zwang dazu im Endeffekt auch. Das hat überhaupt keinen Stich oder irgend sowas. Wir haben halt das gemacht, was wir damals gemacht haben, halt auch relativ kompromisslos. Und wir hatten auch Es ging irgendwie auch nie darum, jetzt erfolgreich zu sein. Also dann hätten wir das Ganze auch irgendwie anders angehen müssen. Es war halt immer ein Projekt, was mir total wichtig war. was allen Beteiligten total wichtig war. Und ich hatte damals, das Projekt gab es auch noch in der Zeit, wo ich quasi so ein bisschen mit diesem Schauspiel geliebäugelt habe. Und da war das für mich auch immer ein Grund zu sagen, nee, ich will wegen dieser Band halt bestimmte Sachen so oder so machen. Also das war schon ein sehr zentraler Punkt. Und ich bin auch sehr, ich bin super froh über eigentlich, also über viele der Erfahrungen, die wir mit dieser Band machen konnten. Also sei das jetzt irgendwelche Konzerte, sei das jetzt auch dieses Aktivsein in Ladyfest-Szenen oder dann irgendwann wurden das auch eher Queer-Feste und es gab schon viele Kontakte und viele Menschen, die ich dadurch kennengelernt habe, die ich sehr als sehr wertvoll erachte. Und auch die ganze Fragestellung, wie ist man jetzt als Frau auf der Bühne? Ist das jetzt was anderes? Was bedeutet das eigentlich überhaupt? Das war für mich, das habe ich erst im Laufe der Zeit, die es diese Band gab, wurde ich irgendwann mehr und mehr damit konfrontiert und habe auch gemerkt, ich kann mich da eigentlich überhaupt gar nicht rausnehmen, weil ich als Frau auf der Bühne einfach halt immer eine Frau auf der Bühne bin und nicht einfach eine Person, die Musik macht. Und da habe ich schon viele Sachen auch einfach dann für mich so mitgenommen aus der Zeit. Auch so eine Selbstverortung quasi in diesem ganzen Tun. Weil ich mich natürlich schon irgendwann gefragt habe, okay, bin ich jetzt eine Frau auf der Bühne? Bin ich einfach eine Person, die Schlagzeug spielt? Oder was bedeutet das eigentlich genau? Bin ich eine Frau? Oder was ist das? Oder was zur Hölle wollt ihr eigentlich alle? Aber man wird halt permanent damit konfrontiert. Also das merkst du dann halt schon auch in so Booking-Anfragen, wenn du dann irgendwie Locations anfragst und die dann sowas sagen wie, ja, nee, passt jetzt nicht so, aber frag doch mal da und danach, die machen ein Ladyfest, vielleicht könnt ihr da spielen. Und das ist so, was? Wir wollen einfach nur Konzerte spielen? Aber, ja.
War das Thema bei Mio dann quasi auch noch, also rein chronologisch gesehen, kommt erst Lisi, dann kommt Mio, richtig? Ja. Sag doch noch mal 2-3 Worte dazu, was das gewesen ist was das gewesen ist und hat sich da sozusagen in der Position was geändert bei dir? Haben sich die Fragen gefestigt oder war das eigentlich immer gleich?
Das hat für mich das dahingehend befestigt, dass ich gesagt habe, ich will halt einfach Musik machen. Und ich habe eigentlich keinen Bock, da jetzt so eine politische Agenda mit mir rumzuschleppen, weil es mir halt einfach ums Musikmachen geht. Und bei Mio war das halt wiederum eine andere Nummer, weil wir halt nicht als Female Band oder als Frauenband nannte sich das denn, glaube ich, oder wie auch immer. All Female, was auch immer. Betitelt wurden, sondern weil wir halt dadurch, dass Moritz halt an der Gitarre war, war das nicht mehr ganz so stark Thema. Und das habe ich sehr genossen an dem Spielen mit Mio. Wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, dass das nicht auch ausschlaggebend war, weil natürlich in der Zeit, oder das passiert ja auch so, schon wenn du dann halt eine Frau oder halt eine nicht cis-männliche Person in der Band hast oder hattest damals auch schon, war es natürlich dann auch doch irgendwie ein bisschen spannender, die zu buchen, weil halt genau aus diesem Grund. Deswegen hat es dann schon auch gewisse Vorteile und du bist immer in gewisser Weise damit konfrontiert, nur hatte ich da den Eindruck, dass es halt nicht so ein fetter Stempel war, der auf uns drauf klebte und das fand ich sehr gut und wir waren mit der Musik auch ein bisschen in einer anderen Szene unterwegs. Das war ja so Dark Screamo oder wie auch immer man es nennen will. Also auf jeden Fall eher Screamo und die ganze Screamo-Szene war halt auch ganz anders aufgestellt, was so Konzertbookings betrifft, was so einfach überhaupt, da waren super viele Leute aktiv und haben Konzerte gemacht. Wir hatten viel mehr Möglichkeiten oder es boten sich uns viel mehr Möglichkeiten, irgendwo zu spielen, weil es halt einfach relativ klare Szene im Endeffekt dafür gab.
Wie seid ihr da reingekommen?
In die Szene? das wuchs einfach so langsam durch Kontakte. Also weil wir waren in Leipzig, haben wir uns gegründet und dann haben wir bei einer Person aufgenommen, die wiederum andere Leute kannte, die Konzerte gemacht haben und das wuchs einfach so heraus. Also Leipziger Szene war jetzt so, was Konzerte betraf, ja auch nicht klein. Und dann wurden wir da zu einem Konzert angefragt und dann wurden wir da und dann, also das wächst so, das wuchs organisch und das finde ich ist auch eigentlich immer so der schönste Moment, wenn das einfach so passiert, dass du Dinge tust, dass du Konzerte spielst und dann irgendwann dröselt sich das halt so weiter auf und du lernst immer neue Leute kennen und ja, es rollt halt einfach so.
In der Wahrnehmung war Mio schon so ein bisschen auch was Größeres, oder? Ihr wart auch weiter weg mit Mio, kann das sein?
Nee. Nee, tatsächlich waren wir mit Sleazy auf jeden Fall weiter weg. Wir hatten mit Mio.
Griechenland ist ja schon sehr weit weg, ne? Griechenland ist ja schon ungewöhnlich weit weg, hätte ich jetzt
das
gesagt.
Das ist schon weit weg, ja, das stimmt. Nee, mit Mio hatten wir, mit Mio war es einfach einfacher. Und das kam, glaube ich, auch dadurch, dass es eine einfacher zuzuordnende Musik war. Also weil es halt einfach eine klare Szene dafür gibt oder gab zumindest. Und dann ist es auch klar, okay, da passiert dieses Primo-Konzert und dann kann Mio da halt einfach auch spielen. Und die Szene war einfach sehr aktiv auch. Und das ist so ein Ding, was, glaube ich, jetzt auch gerade schon immer schwieriger wird, weil es ist mein Eindruck, dass diese Szene von früher, die Leute, die halt so Konzerte gemacht haben, dass das da so ein bisschen an Nachwuchs fehlt, also jetzt mal allgemein, jetzt nicht nur aufs Primo bezogen, sondern so generell, und die Leute nach und nach jetzt aufhören, die halt damals schon was gemacht haben und dass das so ein bisschen ausstirbt irgendwie. Ohne dass jetzt, also es klingt jetzt so sehr negativ, aber ich habe schon den Eindruck, dass sich da sehr viel verschiebt und dass sich da sehr, dass da einfach sehr viel Wandel ist.
Ist das schlecht?
Ja, ich glaube schon, weil ich glaube, weil einfach Möglichkeiten, also Räume, weil es weniger Räume gibt, weil es weniger Leute gibt, die die Räume bespielen und weil es einfach weniger Möglichkeiten dann für die Bands gibt.
Okay,
also das ist auch so ein Ding, ich habe das dann immer gemerkt, als ich nach Hamburg gezogen bin, dass was einfach an Leipzig auch wirklich einfach ein Riesenvorteil war damals oder vielleicht auch immer noch ist, obwohl sich das, glaube ich, auch sehr stark wandelt, ist einfach diese Verfügbarkeit über Raum. Und das ist so ein Thema, das habe ich erst gemerkt, als ich hier in Hamburg war und du hier halt eigentlich im Endeffekt du hast hier nicht einfach so Zugang zu Raum, zu günstigem Raum, zu leerstehendem Raum, um Dinge zu tun, um jetzt irgendwie ein IFZ hochzuziehen, einfach so aus der Kalten heraus oder um irgendeinen kleinen Laden zu eröffnen oder das sind alles so Sachen, die in Leipzig möglich waren und die aber sich da ja auch mehr und mehr verändern, weil halt Raum immer teurer wird, weil Raum, also durch Gentrifizierung, nennen wir es einfach beim Namen, Raum einfach nicht mehr so verfügbar ist und dadurch auch einfach Leerstellen wegsterben, die aber notwendig sind, um einfach so eine freie Gestaltung, also eine freie Szene zu ermöglichen.
Wie war das für dich, mit deiner Schwester dann auf einmal in der Band zusammen zu sein?
Das war super. Ach, das war total großartig. Also ich meine, wie gesagt, Moritz war ja mein Ex-Freund, Barbara war meine Schwester, das war einfach
Family Business.
Das war absolutes Family Business. Das kam auch eigentlich tatsächlich eher dazu, dass Barbara bei Mio gesungen hat, weil sie sowieso von Anfang an uns immer begleitet hat auf Konzerten. Sie hatte auch das ganz frühe Artwork von Mio. Nee, sie hat sämtliches Artwork von Mio gemacht. Moritz hatte am Anfang, wir haben als Duo angefangen, da hatte Moritz gesungen. Der hat aber er hat eine Heuschnupfenproblematik und wir haben irgendwann so eine Frühjahrstour gemacht und da meinte er so, nee, er kann das eigentlich nicht singen oder er hat da eigentlich keinen Bock, das zu singen, weil das einfach für ihn viel zu anstrengend wird. Und dann haben wir Barbara gefragt, ob sie das nicht machen möchte und Barbara hatte Bock. Und so ist sie zu dem Gesangspart gekommen und wir zur Sängerin. Und dann die letzte Platte, die ich sagen würde, auch die beste von Mio ist und auf der wir eigentlich auch ganz gut hätten drauf aufbauen können, das war auch dann die, wo sie gesungen hat. Das war dann schon nochmal ein anderes Level. Also es war großartig mit den beiden. Wir waren einfach eine Top-Crew. Also ja.
Das klingt jetzt so ein bisschen wehmütig tatsächlich. Warum habt ihr nicht darauf aufgebaut? Also es war jetzt, hat sich direkt angeschlossen für mich die Frage.
Ja, das hat sich damals für mich auch angeschlossen, aber da haben sich dann die Prioritäten bei Bandmitgliedern verschoben. Da gab es dann einfach andere Dinge, die wichtiger waren. Und das passiert ja auch in jedem Bandleben. Und deswegen, ich habe riesen Respekt vor Bands, die einfach über Jahrzehnte in einer gleichen oder sehr ähnlichen Besetzung es schaffen, Musik zu machen, weil also das ist so selten. Aber das hat mir damals, bei Mio hat mir das schon so ein bisschen das Herz gebrochen, weil ich das, also das, ich wusste einfach, es wird nicht wieder dazu kommen, dass ich mit so einer, ich werde nie wieder mit meiner Schwester und diesen sehr nahen Menschen so Musik machen können. Das ist einfach, ich wusste, dieses Kapitel ist damit einfach durch und das wird sich auch so nicht mehr wiederholen lassen. Das geht einfach nicht.
Mhm. Du hast es gerade schon angesprochen, die letzte Platte für diejenigen, die Mio jetzt im Nachhinein auschecken wollen, welche Platte würdest du empfehlen?
Mir fällt der Titel immer nicht ein. Kann das mal jemand von euch googeln?
Warte mal.
Jedes Wort eine Lüge, glaube ich.
Genau.
Ich glaub, jedes Wort eine Lüge, genau.
Ja, das war doch eine 7-Inch, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
Nee, das war eine 12-Inch.
Und es gab auch so eine Split-Platte noch?
Es gab eine Split mit Captain Your Ship is Sinking, die ist auch gut. Auf jeden Fall. Also das ist auch eine 12-Inch. Es gab die erste 7-Inch ist, glaube ich, die gibt es auch definitiv, also da gab es nur da hatten wir, glaube ich, 100 oder 150 Exemplare, auch so komplett DIY, das Cover selbst gesiebdruckt und so diesen ganzen, das all das gemacht. Die gibt es nicht mehr. Weiß nicht, ob sie irgendwo, weiß ich nicht. Nee.
Okay. Du hast gerade schon gesagt, ihr wart da, wie alt wart ihr da alle oder wie alt warst du, als Mio dann auseinanderbrach?
Jahreszahlen. Habt ihr das nicht irgendwo stehen?
Wie alt du da warst?
Ich glaube, das war so 2010, 2011 rum die Zeit. Da war ich dann Ende 20. Ja, Ende 20.
Da hattest du schon dein Studium auch durchgezogen, oder? Vielleicht erklären wir nochmal, also du hast irgendwann, und führe uns gerne hin, wie es dazu gekommen ist, in Leipzig Anglistik, Kulturwissenschaft und vergleichende Literaturwissenschaften studiert.
Ja, das ist so dieser Punkt, wo ich dann jetzt auf diese Gradlinigkeit zurückkommen kann, von der du anfangs sprachst.
Ja.
Das ist genau aus so einem Moment heraus erwachsen, der nicht besonders gradlinig ist, weil ich eigentlich nach der Schule nicht so richtig eine Idee hatte, was ich machen könnte oder sollte. Und dann habe ich, ich wusste aber irgendwie, dass ich studieren will und habe mir dann quasi ein so breit aufgestelltes oder so unklar definiertes Fach wie Kulturwissenschaften rausgesucht. Das aber nicht nur alleine studiert, sondern auch noch zwei Nebenfächer mir dazu ausgesucht, weil ich dachte, viel kann viel oder so, keine Ahnung. Es ist jetzt quasi eigentlich, also was jetzt so Studium betrifft, eine absolut nicht zielgerichtete Entscheidung gewesen. Und das lag jetzt, Leipzig habe ich deswegen auch gewählt, weil das halt nah an Weimar war und ich in Weimar damals noch die Band hatte, plus auch meinen damaligen Freund. Und ich jetzt auch nicht, mich hat es jetzt nicht nach Berlin gezogen oder nach Hamburg oder so, sondern ich wollte irgendwie eine nächstgrößere Stadt und irgendwas Sinnvolles mit meinem Leben machen, was so eine halb ausgereifte Idee war damals.
Aber hast du denn richtig fleißig auch studiert oder hast du das nur so nebenbei gemacht?
Sowohl als auch, also als ich dann die Filmgeschichte lief irgendwann parallel. Ja. Und in der Zeit habe ich dann Studium sehr schleifen lassen. Deswegen hat es auch eine Weile gedauert, bis ich das fertig gemacht habe. Aber ich habe das dann schon ordentlich fertig gemacht, weil ich auch eben wusste, das macht Sinn. Es ist jetzt Blödsinn, das irgendwie nicht abzuschließen, auch weil ich dieser ganzen Filmindustrie-Geschichte nicht so richtig vertraut habe. Deswegen wusste ich, ich will einfach das Studium fertig machen. Und das war jetzt auch, glaube ich, nicht die blödeste Idee. Hatte aber auch aufgrund dieser Schauspielgeschichte, die da so dazwischen kam, eigentlich so die Zeit, in der man sich, glaube ich, im Studium normalerweise damit konfrontiert oder damit auseinandersetzt, was mache ich jetzt eigentlich damit und so Praktika macht und halt sich so raussucht, wo man damit halt eigentlich so sinnstiftend hingeht. Die Zeit habe ich so ein bisschen verpasst, einfach weil ich in der Zeit in diesem Schauspielspektrum unterwegs war und da versucht habe, Fuß zu fassen und dann das ja so mehr oder weniger nicht so glücklich geklappt hat. Und deswegen fehlt mir so ein bisschen gefühlt so in einer relativ entscheidenden Zeit im Studium eigentlich so die Idee, was mache ich damit eigentlich oder der Fokus darauf. Ich habe es dann trotzdem beendet mit einem okayen Abschluss. Hatte dann aber auch nicht so richtig einen Plan, was ich damit eigentlich machen möchte. Also ich empfinde mich als überhaupt nicht geradlinig. Also ich wünschte mir manchmal, ich wäre irgendwie geradliniger, weil ich beneide Menschen, die einfach irgendwann nach der Schule sagen, sie möchten Ärztin werden und dann halt einfach diesen Weg gehen und das halt einfach durchziehen und damit glücklich sind.
Ja, jetzt fangen wir bitte nicht wieder mit Ärztin an. Ich wollte dich da eben schon, und da hast du mir gesagt, es ist nichts für dich.
Nee, es ist auch überhaupt nichts für mich. Aber trotzdem beneide ich diese Menschen ja einfach um ihre Gradlinigkeit wegen.
Ja.
Weil ich habe nicht den, das ist auch ein Potenzial, weil man, glaube ich, dann einfach offen ist für viele Sachen. Und ich glaube auch, dass ich aufgrund meiner Ungeradlinigkeit viele Dinge einfach so mitgenommen habe, die ich halt mitgenommen habe, die mich jetzt auch so prägen und die mich letzten Endes auch zu dem führen, wo ich jetzt gerade bin. Aber es ist halt trotzdem permanent in so einem, ich bin gefühlt permanent in so einem Selbstauseinandersetzungsprozess, was mache ich denn jetzt eigentlich und warum mache ich das eigentlich? Und wie mache ich das eigentlich und so? Und da hätte ich mich schon gewünscht, früher irgendwelche Antworten zu haben, aber das ist einfach nicht.
Glaubst du, dass das, ich sag jetzt mal so, an dir liegt oder liegt das möglicherweise an der Waldorfschule oder hast du da eine Erklärung für, warum das bei dir so ist? Also ich finde es gar nicht schlimm, so. Du scheinst ja zumindest damit so zu hadern, dem Anschein nach. Kannst du das erklären, woher das kommt?
Ich könnte da ein Stück weit relativ tief in meine Psychologie, glaube ich, absteigen. Was jetzt aber vielleicht auch nicht sein muss. Ich glaube schon, dass ich weiß, warum ich bestimmte Entscheidungen nicht getroffen habe zu einem anderen Zeitpunkt oder warum es mir schwer gefallen ist. Und warum ich jetzt besser in der Lage dazu bin, weil letzten Endes das, was ich jetzt mit Corecast mache und die Konsequenz, also die schon doch letzten Endes die Zielgerichtetheit, mit der ich das mache, geht quasi entgegen dem, was ich gerade gesagt habe, was eigentlich so mein Grundproblem ist, dieses nicht zielgerichtet sein, weil genau mit dem Projekt mache ich das. Aber es hat schon auch da relativ viel Zeit gebraucht, dafür, dass ich immer gesagt habe, okay, das ist mir wichtig und ich mache das jetzt aus genau dem Grund. Und ich bleibe da jetzt dran und ich glaube daran, dass das gut ist. Das hat ein bisschen was mit Letzten Endes hat das ein bisschen was damit zu tun, sich wirklich zu trauen, für die Schritte zu gehen, die man gerne machen möchte. Selbst wenn man vielleicht Angst hat, dass man damit aufs Maul fliegen könnte oder so. Also das, was im Endeffekt dann auch Barbara irgendwann komplett konsequent gemacht hat, dass sie dann sagt, okay, sie schießt sich jetzt komplett auf die Kunst ein und lebt nur noch davon und macht jetzt keine andere Lohnarbeit, wie ich das ja mache. Das braucht arschviel Mut einfach. Und ich glaube ein Stück weit, dass irgendwie mir auch vielleicht manchmal ein bisschen der Mut gefehlt hat, bestimmte Schritte zu gehen. Und ich aber auch zu lange einfach keine Ahnung hatte, welche Schritte ich gehen kann und möchte.
Mhm. Trotzdem, also du bist ja mindestens einen Schritt weiter gegangen, nämlich du bist nach Hamburg gegangen. Du hast jetzt auch schon öfter über Corcus gesprochen. Wie kam das, dass du nach Hamburg gegangen bist? Bist du deiner Schwester hinterher gereist?
Vielleicht ein bisschen schon, ja. Ich habe relativ lange in Leipzig gelebt, das waren so 10-12 Jahre. Und ich habe gemerkt, dass ich da irgendwann einfach komplett stagniere. Also dass ich so die ganze Zeit immer so die gleichen Bahnen ablaufe und dass ich da dass ich das wahrscheinlich auch gefühlte nochmal 10 Jahre machen könnte und ich da einfach nicht mehr rauskomme. Und ich hatte Angst, dass ich irgendwann da drin stecken bleibe und einfach irgendwann das mich nicht mehr traue, wegzugehen oder dass ich irgendwann ja einfach stagniere. Und ich war in der Situation relativ unglücklich, weil ich recht erfolglos mich auf Jobs beworben habe, jetzt im Kulturbereich. Das hat da aus Leipzig heraus so gar nicht gut geklappt, weil es, glaube ich, auch einfach ein unfassbar überlaufender Markt ist. Und ich ja, wie ich gerade schon meinte, mir fehlten so ein bisschen die Praktika-Erfahrungen oder überhaupt so die Erfahrungen, die man braucht, um irgendwo reinzukommen jetzt im Kulturbereich. Da war ich halt einfach nicht so gut aufgestellt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe nach Hamburg. Hamburg war die nächste Stadt, die ich mir hätte so vorstellen können, auch weil Barbara hier schon gelebt hat und weil ich auch aufgrund dessen einfach schon ein paar Leute hier kannte und nicht so komplett in eine komplett fremde Stadt ziehen musste.
Hast du in Hamburg mit Corcus angefangen oder war das schon vorher?
Nee, das war in Leipzig noch. Also ich bin 2014 war die erste Corcus-Platte und ich bin 2017 nach Hamburg gegangen.
So, Corcus, wir haben das jetzt schon so oft erwähnt. Das ist jetzt ja musikalisch was ganz anderes als die Bands, zumindest gefühlt, als die Bands und die Musik, über die wir bisher gesprochen haben. Beschreib doch mal für diejenigen, die Corcus noch nie gehört haben, wie würdest du die mit eigenen Worten, dieses Projekt, diese Musik, die du da machst, beschreiben?
Corcus. Ich hasse solche Fragen.
Ja, aber auf deiner Webseite steht auch da, steht ein bisschen was drauf. Ich könnte dir jetzt helfen.
Warte, da steht elegisch dunkle, ja. Cineastische Musik.
Ja.
Ja, das stimmt. Corcus lässt sich auch ein bisschen schwer festpinnen, weil das, was ich jetzt gerade damit mache, ist nicht unbedingt das, was ich am Anfang gemacht habe. Und ich bringe im Oktober ein neues Album raus und auch dieses Album ist nicht genauso wie das, was ich mit Void, was jetzt meine letzte Corcus-Platte war, gemacht habe. Das Schöne an Corcus ist, dass es aus einem sehr freien, ich probiere mich aus, Prozess heraus entstanden ist und ich überhaupt nicht den Plan hatte, irgendwie eine Platte damit zu machen oder überhaupt nicht das anvisiert habe, damit jemals live zu spielen. Das war für mich damals eine Horrorvorstellung. Also auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Und ich einfach durch den Prozess, durch das, was ich mir einfach eröffnet hat an Möglichkeiten, ich darin selber wachsen konnte. Und dieses Wachstum ist quasi das, was dann jetzt im Oktober in dieser neuen Platte endet. Void ist aber schon ein ganz guter Stepstone gewesen. auf dem Weg in eine irgendwie doch ernstzunehmendere oder ein bisschen ernstzunehmend, nicht unbedingt, aber eine etwas, na doch, für mich selbst ernstgenommenere Richtung.
Unbedingt. Wie, also du hast es gerade so kurz angesprochen, dieses, als ich mir das jetzt in der Vorbereitung alles nochmal so durchgehört habe, finde ich, dass diese Kurzbeschreibung, ich weiß jetzt noch natürlich nicht, was auf dem neuen Album drauf ist, aber ich finde es schon insgesamt sehr, sehr stimmungsvolle, sehr dunkle, moody, so cineastisch. Man kann sich sehr gut, kann man sich das sehr gut für als Filmmusik auch vorstellen. Wie entsteht diese Musik dann? Und die Harfe spielt eine zentrale Rolle. Nimm uns mal ganz kurz mit in den Entstehungsprozess von einem Caucus-Song.
Ich kann das einfach mal im Beispiel von Void machen, jetzt der letzten Platte, weil das ist relativ exemplarisch, aber ich habe das wiederum bei der neuen Platte nicht ganz so krass gemacht. Void ist im Endeffekt, das habe ich auch bei den alten Platten häufig so gemacht, am Anfang hatte ich eine Hafenmelodie oder eine Hafen, also in dem Fall war es irgendwie so ein, ich glaube, 7-minütiges Hafenstück. Oder vielleicht war es sogar kürzer. Das war so die Basis. Und dann, das passiert eigentlich immer, fange ich an mit anderen Instrumenten auf dieser, das, also die Löcher zu füllen, denk das weiter, habe aber sehr häufig auch eigentlich erst in dem Prozess, wo ich das mache, eine konkrete Idee, wo es hinkommt. Bei Void ist es jetzt sehr stark gefärbt dadurch, dass ich eine Kirchenorgel aufnehmen konnte. Das war jetzt am Anfang von dieser Melodie, die ich geschrieben habe, überhaupt nicht der Plan, sondern ich hatte also während des Prozesses einfach irgendwann die Möglichkeit, das zu tun und dementsprechend wandelte sich dann auch dieses ganze Stück nochmal ganz anders. Dann ist viel passiert einfach im Prozess. Also die Art, wie ich Musik schreibe, hat echt so gar nichts zu tun mit, ich habe irgendwie eine Idee, wo ich hin will, sondern ich habe am Anfang eine Idee und auf der baue ich drauf auf. Also das ist wie so ein Samenkorn, was sich dann irgendwann entwickelt und irgendwie wächst zu einem großen Baum. Und in Void ist das dann nochmal ein bisschen krasser, weil das im Endeffekt dieses Anfangsstück habe ich dann, das ist dann gewachsen durch die Orgel vor allem auch, aber auch durch die anderen Instrumente wie Gitarre und so, die ich dann dazu gesetzt habe. Und das wurden dann irgendwann so 3 Parts. Und dann habe ich das Ganze nochmal erweitert durch so soundscape-artige Tracks, die das Ganze dann so eigentlich in so eine Welt einbetten. Was für mich auch total wichtig ist, weil das daher kommt auch, glaube ich, so ein bisschen dieses Cineastische. Ich habe immer so ein bisschen die Frage für mich, wo ich halt eigentlich, also in welchen Ort ich erzählen möchte. Und das war bei Void für mich sehr, sehr zentral. Also diese Idee, irgendwie einen Ort zu erzählen. Und das habe ich jetzt aber überhaupt nicht. Das sind Sachen, die, also das ist wirklich ein reiner Wachstumsprozess. Ich habe am Anfang keine Ahnung, wo es am Ende landen wird. Das ist manchmal auch reiner Zufall, weil ich halt einfach irgendwie feststelle, ah, okay, ich habe jetzt hier so ein Audio-Snippet und das passt irgendwie total gut an diese Stelle. Oder dann habe ich eine Idee von, ich möchte das an der Stelle jetzt irgendwie kraftvoll gestalten, aber irgendwie auch so, dass es halt, eigentlich möchte ich eine Emotion erzählen und dann überlege ich mir, okay, wie kann ich jetzt eigentlich diese Emotion erzählen an dem Punkt? Welche Mittel kann ich wählen oder es ist auch eigentlich immer quasi eine Geschichte, die ich erzähle, weil so Caucus-Tracks nie so Refrain- und Strophe-Struktur haben, sondern es ist immer ein Aufbau und manchmal wiederhole ich dann nochmal so Parts, aber eigentlich glaube ich auch das total selten. Eigentlich sind es immer so Stücke, die einen Anfang haben und dann haben sie eine Entwicklung und dann haben sie irgendwo ein Ende. Und das ist genau das, was ich vorhin mit dem Schauspiel meinte, ich habe irgendwie eigentlich eher so eine Idee von, ich erzähle eine Entwicklung, ich erzähle eine Emotion damit oder häufig halt einen Ort, weil ein Ort löst ja auch eine Emotion aus. Bei Void musste ich immer an, habt ihr Interstellar gesehen im Film?
Ja.
Dieser Wasserplanet, wo die da sind und dann irgendwie so Jahre vergehen, während sie da ein paar Sekunden im Wasser rumstapfen. Das war für mich so eine sehr, so ein sehr zentrales Bild für das, was ich mit Void erzähle. Oder das war für mich so ein, ja, da habe ich, das war so ein Fixpunkt.
Du hast bei Void ja, also jetzt hast du davon erzählt, dass du Orte erzählst. Ihr habt ja da dieses Video dazu gedreht in Norwegen.
Ein ganzer Kurzfilm ist das ja,
genau.
Muss man ja fast sagen, das ist ja mehr als ein Video.
25 Minuten Kurzfilm. Hast du damals schon an Norwegen gedacht oder ist Norwegen sozusagen zu dir gekommen?
Du meinst damals, als ich Void geschrieben habe?
Mhm.
Nee, da habe ich nicht an Norwegen gedacht. Norwegen hat sich dann angeboten, weil mir war klar, dass ich eine karge Landschaft brauche dafür.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Du kannst aber nicht erzählen, dass du an die Costa Brava gedacht hast, als du die Musik geschrieben hast.
Deswegen, also ich hatte ja eigentlich diesen Wasserplaneten im Kopf. Das war jetzt halt ein bisschen schwierig, den zu bekommen. Es war dann irgendwann klar, dass ich wollte Weite, ich wollte Landschaft, Natur, aber auch so eine gewisse Verlorenheit. Und vor allem, das war mir sehr klar, wollte ich keine Bäume, weil ich einfach so eine, dieses Karge, was halt diese norwegische Landschaft mit sich bringt, auch mit den Steinen, mit den Steinfarben, mit den Steinformationen und diese, das hat alles so eine, irgendwie so eine stillstehende Kraft und so eine Verlorenheit auf. Und
nach Island hätte es auch gut gepasst.
Island auch, aber Island ist natürlich ein bisschen teurer.
Ja.
Also das war dann, Norwegen war dann auch, das hat sich super gut angeboten, weil Jeppe, der die Kamera da gemacht hat, kannte auch Leute in Norwegen, sodass wir da logistisch betrachtet sehr gut untergekommen sind. Und das hat das Ganze auch extrem vereinfacht. Also auch einfach eine sehr glückliche Fügung. Das ganze Video war eine extrem glückliche Fügung von Umständen, die wir absolut nicht komplett unter Kontrolle hatten. Ich bin super froh damit, am Ende eigentlich das so visuell, es ist sehr stimmig tatsächlich. Also ich bin sehr glücklich mit dem, was dann dabei rausgekommen ist, weil es für mich schon sehr stark dieses Gefühl vermittelt, was ich auch einfach von Anfang an in der Musik drin hatte.
Du hast ja auch, wenn ich mich nicht täusche, da wahnsinnig viel zusätzliche Funktionen übernommen. Ne? Also du hast das inszeniert, da Regie geführt, ne? Du hast es produziert, du spielst da ja auch selber als Schauspielerin mit. Mhm. Wie hast du dir denn diese, gut, das mit dem Schauspieler hatten wir schon, aber dieses visuelle Inszenieren, hattest du das einfach so drauf oder wie hast du dir das erschlossen? Das ist ja ein ganz neues Gewerk sozusagen, ein neues Handwerk, Filme machen. Das ist jetzt ja auch was anderes als nur ein Musikvideo, sondern das ist ja eine praktisch durchgehend erzählte Geschichte.
Mhm.
Gut, ohne dass da gesprochen wird, aber da gehört ja auch viel zu. Wie hast du dir das so erarbeitet oder einfach gemacht?
Ich habe das einfach gemacht, glaube ich. Also ich habe mir das nicht erarbeitet. Das ist halt, also das lief natürlich zusammen mit Jeppe, der jetzt, also ich habe ihn jetzt so gerade, was so Kameraeinstellungen betraf und so, haben wir uns da halt sehr viel drüber auseinandergesetzt und drüber gesprochen und dann halt einfach vor Ort geguckt, was ist jetzt da und wie können wir es jetzt machen. Und ich glaube, das habe ich auch bei der Diskussion darüber, wie es jetzt, was es dann für ein Kostüm sein kann und wie wir das Ganze so machen. Ich habe irgendwie so ein relativ, glaube ich, natürliches Gefühl dafür, was man mit welchem Bild aussagt und was nicht so, also wenn ich jetzt, ja, also was ich aussagen möchte und was das, also wie ich das bildhaft umsetzen kann. Ich habe da nie so drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Nee, das Es ist für mich ein natürliches Verfahren und ich kann dann auch relativ schnell sagen, warum jetzt ein Bild irgendwie halt nicht funktioniert, weil es einfach was anderes ausdrückt, als das, was ich damit ausdrücken möchte.
Könntest du dir vorstellen, auch praktisch eine Realverfilmung zu inszenieren? Also auch SchauspielerInnen zu inszenieren?
Boah, ja, weiß ich nicht. Da habe ich ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht.
Okay.
Wer dann so next? Auf dem Level ist es ja halt echt nochmal eine völlig andere Sache, wenn du dich noch mit anderen Gewerken auseinandersetzen musst. Ich meine, wir waren halt auch eine super kleine Crew. Wir waren ja nur zu dritt da oben. Es war ja Jeppe an der Kamera, ich und Nina, die das Kostüm gemacht hat und gleichzeitig auch so einfach Assistenz für alles Mögliche dort fungiert hat. Und wenn du dann also andere Gewerke wie Licht, Ton und so noch koordinieren muss und alle ihre eigenen spezifischen Bedürfnisse und Bedingungen haben, ist das ein super komplexer Job. Und ich kann jetzt in dem Spektrum, auch weil ich das halt für mich mache, weil ich halt weiß, was ich damit will, kann ich das machen, aber ich glaube, sonst wäre mir das irgendwie zu krass. Also ich weiß es nicht. Ich habe da noch nie wirklich drüber nachgedacht.
Okay. Wie haben wir uns ein Corecast-Konzert vorzustellen? Wer ist eigentlich deine... Gibt es so eine Corecast-Audience? Was sind das für... Was für Leute erwarten uns da?
Das ist eigentlich relativ gemischt. Also ich habe ja Ende letzten Jahres mit Amen Ra so eine belgische Post-Metal-Band gespielt in Deutschland und da war ich jetzt von Anfang an erstmal so ein bisschen skeptisch, ob das überhaupt funktioniert, weil die sind halt einfach bombastisch laut und die schreien und alles und das ist irgendwie halt schon einfach eine andere Musik. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass die Leute dann damit nicht klarkommen, wenn dann halt im Vorfeld so eher ruhige Sachen kommen. Und das lief aber total gut, weil das irgendwie ein ähnliches Stimmungsspektrum abgreift anscheinend. Und ich glaube, mein Publikum ist tendenziell eher ein bisschen älter, also so 30 plus. Ich glaube, ich sehe jetzt nicht die jüngsten. Aber man muss halt soundmäßig schon so ein bisschen offener aufgestellt sein und ein bisschen auch fähig sein, über längere Strecken zuzuhören, ohne jetzt den absoluten Nervenkitzel zu erwarten oder so. Also man muss in der Lage sein, sich einzulassen auf ein Soundspektrum und Leute, die das können, können das nach dem Feedback, was ich so bekommen habe, sehr genießen und irgendwie können sich da, es ist anscheinend sehr, sehr gut möglich, sich da so drauf einzulassen und darin so zu sich zu verlieren. Und wenn man dazu aber nicht in der Lage ist, aus welchem Grund noch immer, dann hat man, glaube ich, da keinen Spaß dran.
Blöde Frage, aber kannst du mit deiner Inszenierung, also ich stelle mir das auch auf der Bühne sehr komplex vor, vor allen Dingen mit der Harfe. Kannst du überhaupt noch in punkigen Venues spielen? Also wo musst du spielen und wie muss man sich das vorstellen? Wie baust du das auf? Weil Harfe.
Ja, die Harfe kann ich am Stück einfach transportieren. Das ist dann gar nicht so schwer. punkige Locations klappt leider nicht ganz so gut. Ich habe das jetzt neulich mal letztes Jahr versucht. Da habe ich im Nexus in Braunschweig gespielt und das hat einfach vom Publikum her, das hat nicht gematcht, das hat nicht funktioniert, das haben die Leute da, glaube ich, nicht so richtig verstanden und das war für mich dann eher so ein Moment zu sagen, okay, das ist dann vielleicht einfach nicht so der richtige Ort dafür. Es funktioniert schon eher in Orten, die halt einfach musikalisch ein bisschen breiter aufgestellt sind, wie jetzt zum Beispiel hier das Kampnagel in Hamburg oder im UT Konnewitz habe ich gespielt. Auch das ist ja einfach die Leipziger Location, meiner Meinung nach. Oder auch im Hafenklang in Hamburg, was jetzt ja wiederum eigentlich auch so eine, also da spielen ja, das spielt ja total, also da spielen ja auch Hardcore-Bands oder so, also das ist ja eine sehr breit aufgestellte Location. Die Location muss schon eine gewisse Flexibilität dahingehend mit sich bringen, was sie einfach so an Spektrum von Musik zeigt. Und so vom Aufbau her, um auch jetzt so diese Transportfrage mal zu beantworten mit der Harfe. Das Schwierige ist, dass ich habe kein Hardcase für die Harfe, weil das ist quasi nochmal so teuer wie eine Häkchenharfe gefühlt. Deswegen, ich habe so eine jetzt zum Glück relativ feste Schutzhülle und darin eingepackt lege ich die Harfe auf eine Matratze. Ich muss immer mit einem Van unterwegs sein, einfach wegen dieser Größe der Harfe. Ich kann die Harfe nicht stellen oder irgendwas, die muss liegen. Im Zweifelsfall habe ich auch noch eine zweite Matratze, die ich auf die Harfe drauflegen könnte, so dass wir sie so sandwichmäßig transportieren. Dann könnte man auf die Matratze oben drauf auch noch was packen. Aber eigentlich versuchen wir das zu vermeiden. Im Endeffekt ist es dann so, dass die Harfe einen sehr großen Teil des Vans für sich vereinnahmt und der Rest wird so drumherum gestapelt. Das ist super umständlich. Und das Unschöne bei der Harfe ist auch, dass ich sie halt natürlich nicht im Van lassen möchte über Nacht. Und das führt dann dazu, dass ich sie immer in die Locations, wenn wir jetzt ein Hotel haben, was schon vorgekommen ist, dann nehme ich sie immer ins Hotel mit hoch. Und das heißt, da hat sich meine beste...
Man trifft sich im Fahrstuhl mit der Harfe.
Genau. Es wurde sich auch schon darüber beschwert. Michael, mein sehr guter Freund aus Hamburg, der mich der macht jetzt auch Sound bei mir bei den Konzerten und ist quasi so Fahrer, Merchandiser, alles Best Boy. Michael hat dann irgendwann auf der Amen-Rad-Tour auch schon so durchüberlegt, wie oft er jetzt die Harfe von einem Raum zum nächsten Raum oder von einem Ort zum nächsten Ort transportieren muss.
Wie viel wiegt die eigentlich?
Die ist nicht schwer, das Problem ist, sie ist halt relativ sperrig. Also ich kann die nicht alleine tragen. Jetzt nicht wegen des Gewichts, sondern einfach, weil ich sie nicht hochheben kann. Aber jetzt eine Person, die ein bisschen größer ist, kriegt das durchaus auch alleine hin. Also es ist ja nur Holz mit halt ein bisschen Metall drin, aber der Korpus ist ja auch sehr viel einfach hohl des Klanges wegen. Und sie ist einfach super sperrig und sie ist halt auch sehr empfindlich und das macht es dann so ein bisschen tricky. Aber ich habe sie auch versichert.
Stimmt, wie lange dauert das, so eine Harfe zu stimmen?
Das hängt davon ab, wie verstimmt sie ist, aber im Endeffekt musst du halt jede Seite einzeln stimmen. Aber ich mache das ganz einfach mit so einem ganz normalen Gitarrenstimmgerät.
So, Ja,
also ich habe Mikros an der Harfe dran, weil ein Teil des Harfensignals schicke ich auch so durch Effekte, also so durch so Gitarreneffekte. Und da habe ich einfach so ein Stimmgerät vorgeschaltet und damit stimme ich die. Und das funktioniert total gut.
Ja, gut. Aber außer Cortex machst du ja jetzt...
Cortex.
Cortex.
Eleanor macht einfach alles.
Gore-Tex. Gore-Tex auch noch.
Ne? Genau, eigentlich. Ja. In Norwegen ist Gore-Tex auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
Außer Cortex, Core-Cast. machst du aber jetzt seit wie lang auch ja noch? Ich habe schon angesprochen, die Band Moore noch.
Moore. Bei Moore spiele ich seit Ende 2022 Schlagzeug.
Ist jetzt ja musikalisch wieder was ganz anderes.
Das ist was ganz anderes. Das ist so Doom-Metal, Post-Metal, schwere, langsame Gitarrenmusik. Die haben mich gefragt, ob ich da spielen will. Sie hatten vorher eigentlich einen anderen Schlagzeuger, der ist dann irgendwann aus der Band ausgestiegen. Und ich, genau. Das Witzige an der ganzen Sache ist eigentlich, ich habe davor in der Band Defex gespielt gehabt und das ist dann aber auch schon 2 Jahre her gewesen, dass ich aus Defex ausgestiegen bin, weil ich einfach nicht mehr so richtig, ich wollte mich auf Corkes konzentrieren und hatte nicht mehr so richtig, habe die Musik irgendwie nicht so richtig mehr gefühlt und hatte mir das Gefühl, das ist gerade nicht so richtig mehr stimmig für mich. Und so 1 bis 2 Wochen, bevor Urchie von Moore mich gefragt hat, ob ich da nicht Schlagzeug spielen will, dachte ich mir so, ach Mensch, irgendwie wäre es geil, einfach mal wieder richtig, richtig laute Gitarrenmusik zu machen, mal wieder Schlagzeug zu spielen. Und ich hätte eigentlich so richtig Bock drauf. Und dann haben die mich gefragt und ich fand das Album, was sie da schon hatten, von Anfang an total gut. es war definitiv eine andere Musik und ich musste mir das auch erstmal aneignen, dieses sehr langsame Schlagzeugspielen, weil das eigentlich so überhaupt nicht mein Style war vorher, weil das ist halt wirklich langsam. Das ist gar nicht so einfach, langsam zu spielen, weil man sehr schnell Karo nickt. Genau. Alle, die Instrumente spielen, werden das wahrscheinlich wissen. Es ist sehr schwer, einfach sich da so reinfallen zu lassen und nicht irgendwann schneller zu werden. Aber es taugt mir total und ich habe da quasi nochmal ein anderes Spektrum meines Schlagzeugspielens oder meines Musikmachens für mich gefunden. Und ja, das ist total, das macht mega viel Spaß. Also ich mag die Musik total, ich mag es einfach, es sind ja insgesamt 3 Gitarren auf der Bühne, also es ist einfach wirklich fett, es ist laut, es ist schwer und Archie hat eine großartige Schreistimme, also ist eine der besten Schreistimmen, finde ich, die man sich da vorstellen kann in dem Genre. Und die Leute sind auch einfach großartig. Also ich bin super froh, dass die mich gefragt haben und ich bin super froh, dass ich dazu Ja gesagt habe. Obwohl ich auch da so nicht ganz so sicher war, ob ich das jetzt so kann gerade, ob das irgendwie jetzt gerade, also ja, ob das funktionieren würde und so. Zweifel, die man halt so hat, trotz allem.
Aber täusche ich mich oder ist die Band schon richtig professionell aufgestellt? So?
Ja, also sie geht halt die Sachen, die man jetzt halt so macht als Band, häufig so was jetzt Marketing und Promotion betrifft, geht sie halt relativ konsequent durch so. Und das kommt aber auch daher, dass 2 der Personen, die darin involviert sind, im Musikbusiness tätig sind. Mhm. Und dadurch halt einfach schon ein ganz anderes Verständnis für Professionalisierung einer Band oder überhaupt wie geht man an Musik machen ran, einfach schon vorher schon da. Also das ist ein ganz anderer Ansatz. Das hat jetzt so mit dem, was ich bisher gemacht habe, an Ansätzen gar nicht mehr so viel zu tun, weil einfach da so ein ganz anderes Wissen auch über Musikbranche und über Möglichkeiten, die man hat und aber auch Dinge, die man vielleicht machen sollte, wenn man in dem Bereich irgendwie auch bekannt sein möchte. Da ist einfach ein anderer Fundus an Expertise und auch an Connections.
Mhm. Vor wie vielen Leuten spielt ihr so?
Gute Frage. Also wir haben witzigerweise das erste Konzert haben wir auf dem Summer Breeze gespielt, was ja so ein Metal-Festival ist. Welches ich vorher nicht kannte, aber die geneigten Metal-Fans werden es wahrscheinlich kennen. Da waren das, keine Ahnung, das war, glaube ich, wahrscheinlich das größte Publikum, was wir bisher hatten, aber ansonsten sind das so 150, 200 plus irgendwie. Okay. Also ich kann es nicht so, also nicht. Wechselt natürlich auch, also je nachdem. Wir haben auch relativ viel dann auf Festivals gespielt. Wir sind jetzt auch gar nicht so aktiv gerade. Also wir planen im Herbst wieder eine Tour. Genau, aber sind jetzt eigentlich gerade eher in so einem Songwriting-Prozess drin. Ja, also auch da ist es so, dass es gibt solche und solche. Also wir spielen halt auch da in kleineren Locations oder halt auch in größeren. Also letztendlich ist es ja immer so, dass du irgendwie Konzerte hast, die besser besucht sind oder dann halt Konzerte, die auch von einem kleinen Publikum stattfinden.
Aber wenn es gut läuft, könntet ihr auch in Wacken spielen, oder?
Ja. Klar, wenn die uns einladen. Nee, keine Ahnung. Ich habe das. Also, es ist schon viel so, glaube ich, dass diese Sachen auch über Connections passieren, weil du dann Leute kennst, wieder Leute kennen, die sagen, ach ja, stimmt, hier Band, da spielt doch da und lalala mit. Mhm. Und das kann dann sehr schnell dazu führen, Summer Breeze zum Beispiel war so eine Nummer.
Ja.
Weil die da halt einfach schon sehr lange mit in der Organisation drin stecken. Und ja. Dadurch, dass es halt häufig über so Connections läuft, ist da irgendwie vieles möglich, aber halt vieles ist dann auch doch am Ende auch so mühseliges Schreiben von Booking-Mails, was zum Glück nicht auf meinem Tisch liegt, sondern das machen wiederum andere. Dann halte ich mich in der Band raus.
In dem Zusammenhang, also die Band war ja quasi schon mehr oder weniger fertig. Dann gab's diesen Schicksalsschlag von Christian Smuckerl,
ja,
der ja Teil der Band war. Also für diejenigen, die jetzt mit dem Namen nichts anfangen können, der war in Hamburg eine Institution, hat Backline verliehen, Bässe, glaube ich, auch gebaut, also Bassboxen gebaut, so meine ich, habe ich ihn erlebt. Der hat viele Bands gefahren, war viel unterwegs.
Da hat das Stromberg gemacht.
Genau. Stromberg Festival hat er gemacht. Und da frage ich mich jetzt, wenn man da in so eine Band kommt.
Warte ganz kurz, du hast noch gar nicht gesagt, der ist 2022 an Krebs gestorben, das haben wir noch gar nicht gesagt.
Ja. Genau, also ich habe gesagt, Schicksalsschlag, ja, das stimmt, das war jetzt noch nicht. Ja, also ich frage mich, ist es in der Band aktuell, also lebt es sofort? Weil ich habe bei diesem Heavy Heart, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es schon auch so ein, naja, so eine, also vielleicht so ein bisschen so eine Geschichte oder so eine Elegie auf Christian gewesen ist.
Nee, da war Christian noch komplett mit involviert. Tatsächlich in dem Album. Das ist das letzte Album, was er selbst, also wo er mitgespielt hat. Heavy Heart erzählt er Urgies Auseinandersetzungsprozess mit Tälern, durch die er gegangen ist. Ja, ich bin auch erst mit der Band in Kontakt getreten, als Christian schon nicht mehr da war. Hab jetzt quasi diesen ganzen Entstehungsprozess und auch dieses ganze, also diesen auch ganzen Entstehungsprozess der Band und auch des Albums gar nicht so mit erlebt. Aber es ist so ein Thema, was immer mal so da ist. Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, im Bewusstsein aller Leute anwesend, ohne dass wir das jetzt permanent thematisieren. Aber jetzt Ben zum Beispiel, der der einfach ein guter, super guter Freund von ihm auch war und viel mit ihm zusammengearbeitet hat, der macht Codex Audio, der baut jetzt auch Gitarren und hat Effektgeräte, also baut auch immer noch Effektgeräte. Und da ist einfach, also Smukal ist einfach irgendwie anwesend, da, permanent, ohne, also in dem, das klingt jetzt total pathetisch, aber so in den Herzen ist er einfach irgendwie so dabei. Und das ist so ein bisschen seltsam, weil ich quasi gefühlt so ein bisschen, also so dazu, also so von außen komme. Ich kenne Smukal, aber habe leider nie wirklich mit ihm zusammengearbeitet, weil er wollte irgendwann tatsächlich ein Corkis-Konzert machen im Knust in Hamburg. Das kam leider nie zustande, weil dann Corona kam. Und dann war leider schon Christians Krebserkrankung und so kam das Konzert nie zustande. Und ich habe mit Christian selber nie so direkten Kontakt viel gehabt. Ich glaube, das prägt die Band auch so ein bisschen in der Art, wie wir miteinander umgehen. Weil wir schon, da ist einfach schon sehr viel passiert. Und das merkt man in der Wertschätzung gegeneinander und aber auch in der Tiefe, wie so der Kontakt besteht. Also ich habe das selten so erlebt, dass Menschen, die sich jetzt, die einfach auch so unterschiedlich sind, so doch auch so nah miteinander sein können und auch so, ja, einfach so wertschätzend tatsächlich, ist mein Gefühl. Also ich habe mich da super gut aufgehoben gefühlt von Anfang an. Und das ist absolut nicht selbstverständlich, dass das so läuft. Vor allem nicht wenn die Leute halt so sehr unterschiedlich auch sind, weil wir schon auch alles sehr unterschiedliche Menschen sind. Da gibt es auch viele Reibereien, also es ist überhaupt nicht alles Sonnenschein und so, also gar nicht. Aber unterm Strich ist einfach so eine sehr starke, also es ist sehr viel Herz dabei und das, also ich finde das großartig, finde ich wirklich richtig, richtig gut.
Ja, dann wünschen wir euch, wann hast du gesagt, kommt ein neues Album im Herbst oder ihr arbeitet jetzt gerade an einem neuen Album?
Also mit Corkes kommt jetzt im Herbst ja. Ein neues Album und mit Moa, das dauert noch. Da sind wir noch am Schreibprozess so und das, genau. Gut. Da kann man jetzt noch überhaupt nichts dazu sagen.
Okay. Dann würde ich jetzt mal einen Cut hier machen. Du hast gerade ein Stichwort genannt, nämlich Reibereien. Du machst auch Muay Thai. Mhm. Was ist das?
Thai-Boxen nennt man das auch.
Wie bist du dazu gekommen und seit wann machst du das?
Ich habe irgendwann während des Studiums angefangen, Karate zu machen. Ich habe eigentlich immer schon so ein Faible für Kampfsport gehabt, habe das aber ich habe sehr lange gebraucht, um das irgendwie auszuleben. Ich war früher schon so ein bisschen Karate-Kid-Fan und irgendwie fand ich das alles immer ganz toll. Habe dann aber tatsächlich bis zu meinem Studium gebraucht, um dann irgendwie mal Karate zu machen. Und dann ein Bekannter von, also Moritz letzten Endes, der Gitarrist von Mio, hat mich dann irgendwann mal zu einem Training
mitgeschleppt. Ist das nicht dein Ex-Freund?
Ja,
auch. Ist auch mein Ex-Freund.
Ja. ist also schon viel zu lange her, eigentlich, um das so zu benennen, aber es ist egal. Wiederum sein Tätowierer hat damals eine Thai-Box-Gruppe geleitet. Das war, glaube ich, gar nicht so richtig dolle Thai-Boxen, was er da gemacht hat, aber das ist auch egal. Es nannte sich so und da bin ich quasi in den Vollkontaktsport geraten. Und da bin ich wiederum dann in Combat Club gekommen. Das war ein Kampfsportclub, der war in Markkleeberg Ost, glaube ich. Und das wuchs dann auch so langsam. Es kamen neue Thai-Box-Trainer hinzu. Das Training wurde besser. Es gab mehr Training. Es gab irgendwann auch, splittete sich dann auch zu Boxen und Thai-Boxen. Also ich habe auch klassisch Boxen gemacht. Aus dem Combat Club formierte sich irgendwann das Eight Weapons heraus und das gibt's ja immer noch.
Was ist das?
Das ist ein Kampfsportclub. Das ist eigentlich einer der größten in Hamburg, Leipzig, würde ich jetzt mal so sagen, ohne dass ich jetzt wirklich weiß, aber es ist einer der größeren, sage ich mal.
Ja. Ist in einer bestimmten Szene ein etablierterer. Ich glaube, so von der Größe her ist schon recht groß, aber
in einer bestimmten Szene muss man dazu sagen, wahrscheinlich,
da gibt's,
ja.
Da gibt es andere, die
andere Dimensionen.
Ja.
Ja. Genau. Neue, auch da, es wuchs einfach auch da. Also der Club wurde immer größer, immer mehr Trainingseinheiten, immer besseres Training. Dann irgendwann habe ich auch so kleine Kämpfe gemacht. Das waren dann aber nicht viele. Also ich glaube insgesamt so 3 oder so, aber ja, nicht so viel. Also das war, warte mal, wann habe ich damit angefangen? Ich glaube 2000. Oh mein Gott, ich bin echt super schlecht in Zahlen.
Das ist egal.
Sag mal 2013.
Ja, sagen wir das so.
Irgend sowas.
Und wie häufig trainierst du das pro Woche?
Also das ist der Punkt. Ich trainiere das jetzt selber gar nicht mehr in Hamburg. Ich habe das eine Zeit lang in einem selbstverwalteten Training in Hamburg trainiert, aber ich gebe Thai-Box-Training für eine FLTI-Gruppe, das ist wiederum dem ASTA der Uni Hamburg finanziert. Und die Idee dahinter ist sozusagen, Flinterpersonen einen sehr niedrigschwelligen Zugang zu geben zu Muay Thai. Und ja, das mache ich jetzt auch dann schon seit 2018 tatsächlich. Also das Ding mit Muay Thai ist, ich habe das eine Zeit lang in Leipzig, habe ich das am Schluss sehr regelmäßig gemacht. Da war ich immer so 3 bis 4 Mal die Woche im Training. Wobei 4 Mal dann eigentlich auch nur so vor so Kampfsachen. Es fügt sich aber sehr schlecht im Musikmachen ein. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss so ein bisschen die Prioritäten setzen, Musik oder Kampfsport, weil das funktioniert einfach nicht auf einem befriedigenden Level. Und dann dachte ich, in der Musik habe ich doch mit unterm Durchschnitt irgendwie doch netteren Personen zu tun, als das im Kampfsport so gängigerweise der Fall ist. Und irgendwie ist es eine nettere Angelegenheit, als sich gegenseitig aufs Maul zu hauen, und habe dann für mich entschieden, dass ich dass ich einfach meine Priorität Richtung Musik verschiebe und da meinen Fokus drauf setze. Und das war eine Zeit lang gar nicht so einfach, weil das Muay Thai schon eine ziemliche Präsenz in meinem Leben so eingenommen hatte und ich mich auch sehr viel darüber definiert habe. Auch so was so eine körperliche Selbstwahrnehmung betrifft und einfach so die Art, mit sich selbst umzugehen.
Du musst ja schon mega fit gewesen sein, wenn du da dreimal die Woche trainiert hast, oder?
Ja.
Oder bist du vermutlich jetzt auch immer noch, aber häufig trainieren.
Ich war schon weitaus fitter als jetzt und auch weitaus muskulöser, soweit man das mit meinem Körperbau sein kann. Doch. Schon. Aber es war auch gar nicht so einfach. Ich bin da schon so auch an meine Grenzen gestoßen, aber ich habe das auch sehr gemocht. Also ich finde so diese körperlichen Erfahrungen, und das hat ja dann letzten Endes auch, das ist schon auch so ein Punkt, den ich beim Musik machen mag. Also da vereinen sich so Muay Thai, also überhaupt Kampfsport und Schlagzeug, dass diese Fähigkeit irgendwie so mit deinem Körper und mit der Energie deines Körpers umzugehen, dass du sie so kanalisieren kannst, dass sie an einem bestimmten Punkt rauskommt und dazwischen aber Entspannung herrscht. Und dieses Potenzial, dass du halt einerseits, also du kannst halt super viel Energie auch ablassen dadurch und du kannst sie kanalisieren und du kannst sie ausleben, ohne dass es negativ ist. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt Wut ablassen nennen, weil es irgendwie mehr eher um Energie geht als um Wut, aber es ist ein großartiges Ventil für alle möglichen Sachen, und da ist für mich Schlagzeug schon auch ähnlich. Und das, was ich bei beiden Sachen im Endeffekt gelernt habe, ist, dass das aber immer alles nur funktioniert, wenn du drumherum entspannt bist.
Drumherum entspannt ist ein super gutes Stichwort.
Ja.
Am Ende geht es natürlich nochmal so ein bisschen darum, einen Abschluss zu finden und auch ein bisschen Kontext herzustellen. Und da werden gerne nochmal so ein paar Fragen gestellt, die auf dich abzielen. Und du hast gerade gesagt, gute Dinge oder Ausgeglichenheit oder das Drumherum muss stimmen. Was brauchst du denn, um dich auszugleichen, was brauchst du denn, um dir eine gute Zeit zu ermöglichen? Was brauchst du dafür?
Viel Zeit mit mir alleine. Tatsächlich. Ich bin sehr gern allein. Aber ansonsten.
Was machst du denn so, wenn du mit dir alleine bist?
Alles Mögliche eigentlich. Also ich denke gerne viel irgendwie. Das klingt jetzt total seltsam. Aber also vorhin zum Beispiel bin ich irgendwie eine Runde spazieren gegangen und habe so über Dinge nachgedacht. Also ich setze mich tatsächlich ziemlich viel mit mir selbst auseinander. Und das hat aber auch den Hintergrund, dass ich schon so eine gewisse da so ein Päckchen hatte, was ich mit mir rumgetragen. Ich hatte eine relativ schwierige, mental eine relativ schwierige Zeit und habe dann gemerkt, okay, ich habe da Baustellen und mit denen muss ich mich auseinandersetzen. Und da habe ich dann letzten Endes auch gelernt, positiv mit mir alleine zu sein und einfach auch die Zeit zu genießen, die ich habe, wenn ich alleine bin. Und ich meine, ich kann ja nur Musik machen, wenn ich auch alleine bin, ohne dieses alleine sein gibt es keinen kreativen Prozess.
Fühlst du füllst du die Zeit, die du da alleine hast, manchmal mit so Berieselung? Machst du irgendwas, was dich so kontemplativ von Dingen auch abhält? Also weil das wirkt jetzt sehr konzentriert und sehr nachgedacht. Machst du manchmal Sachen, die nicht durchdacht sind?
Ja, auf jeden Fall. Ich hänge viel zu viel am Handy auch. Also wenn ich einfache Distraction brauche, dann suchte ich Instagram durch. Das ist total schrecklich. Das ist absolut keine gute Eigenschaft. Es nervt mich auch, aber es ist einfach so, das ist so dieses Berieseln, was man jetzt halt irgendwie machen kann, was man früher mit Fernsehen gemacht hat oder so. Ja, ich treffe mich aber auch super gern mit Freunden und Freundinnen. Also das ist schon auch so ein sehr zentraler Punkt. Ich tausche mich total gern aus und ich höre super gern Musik natürlich. Mache das aber tatsächlich auch weniger, je mehr ich halt selber mit Musik beschäftigt bin. Ich bin super gerne in der Natur draußen.
Warte, ganz kurz eingehakt. Du sagst, du hörst super gerne Musik. Kannst du uns irgendeine aktuelle Musik, also sagen wir mal, die aus den letzten 2 Jahren stammt, die du für dich entdeckt hast, empfehlen?
Die ich für mich entdeckt habe?
Ja, oder wiederentdeckt habe, weil du gesagt hast, du hörst gerne Musik. Was hast du in den letzten 1,5 Jahren wiederholt gehört?
Ich habe tatsächlich wiederentdeckt, habe ich Amen Ra. Das lag jetzt vor allem eigentlich daran, dass ich jetzt dann mit denen auf Tour war und ich diese Band einfach auch schon seit wahrscheinlich auch sowas wie bei 2010 oder so kenne und sie sehr bestimmt waren für so eine bestimmte Lebensphase waren sie einfach sehr zentral. Das ist dann irgendwann so eingebrochen und dadurch, dass ich jetzt mit denen unterwegs war, bin ich da wieder rangekommen und das hat irgendwie so ein bisschen alte Erinnerungen hochgeholt. Das war sehr cool. Ansonsten letzten 2 Jahren. Also was für mich sehr prägend oder auch also sehr prägend ist jetzt ein bisschen auch ein sehr großes Wort, aber was ich sehr inspirierend fand, war Hildur Guttner dort hier. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Die hat den Soundtrack zu der Serie Tschernobyl gemacht und auch den Soundtrack zu Joker, der Verfilmung. Ist eine Cellistin. Die finde ich, also gerade bei Tschernobyl hat sie so einen großartigen Ansatz an Musik heranzugehen und an Klang und an das, was man so mit Sound überhaupt so erzählen kann, was ich super spannend fand. Und gerade bei Tschernobyl, ich weiß nicht, ob ihr die Serie gesehen habt,
ich kann
die sehr, sehr empfehlen, fand ich das einfach auch echt hervorragend und also das war einfach auch total wichtig für die Serie, weil das, glaube ich, ansonsten gar nicht funktioniert hätte, wenn man diese Soundebene so nicht gehabt hätte. Und ja, ansonsten die letzten 2 Jahre. Hier steht gerade eine Platte von Shape of Despair auf meinem Plattenspieler und das ist so eine Sache, der schon benannte, sehr gute Freund Micha aus Hamburg versucht mich immer an so Metal-Sachen ranzubringen. Das funktioniert manchmal, es funktioniert sehr häufig nicht, das scheitert meistens am Gesang. Shape of Despair ist so eine Band, die habe ich jetzt, also das ist noch nicht die letzten 2 Jahre her, aber das ist relativ kurz für mich entdeckt, wo das Verhältnis von Gesang und es ist einfach eine super gut produzierte Musik und auch tief und dunkel und alles mögliche. Ich höre eigentlich super divers. Ich kann solche Fragen sehr schlecht beantworten, weil das immer so ganz kurze Phasen sind von ich höre jetzt mal das und dann das und dann fange ich wieder damit an, dass ich das gar nicht so genremäßig zum Beispiel oder so festpinnen kann auf einen Punkt. Relativ unbefriedigend, die Antwort.
Nö, das ist halt so. Also muss es eigentlich alles immer dunkel sein bei dir? Also dunkel oder ich habe mir folgende Frage gestellt und ich habe da noch nicht mal eine potenzielle Antwort für mich gefunden. Also wir stellen uns die Situation vor, du kommst mal wieder nach Weimar zurück Weimar ist Schützenfest. Und wie immer gehst du da natürlich hin.
Und Zwiebelmarkt gibt es in Weimar, das Schützenfest.
Ich bin jetzt im Schützenfest.
Okay.
Und zu fortgeschrittener Stunde, der DJ haut alle so Schützenfest-Klassiker raus. Bei was für einem so ganz trivialen Popsong kriegt er dich auf die Tanzfläche?
I Will Survive.
Okay. Bist du so eine Tänzerin eigentlich auch? Bist du so eine Partytänzerin?
Jazz Dance.
Hallo. Ja, das war, ich weiß, dass sie das kann, weiß ich. Sie hat ja auch nicht nur, aber betreibst du das auch aktiv?
Du meinst das bei Partys, oder?
Ja. Bist du so eine Party, oder bist du eher in der Küche und führst ernste Gespräche?
Nee, beides. Also, wobei das, also mein Partyverhalten hat sich über Corona tatsächlich sehr, das ist sehr eingeschlafen. Ich war jetzt ziemlich lange nicht mehr regelmäßig auf Partys. Ich habe das aber früher sehr gern gemacht. Ich hatte eine, wie gesagt, sehr präsente Drum-Bass-Phase. Ich tanze sehr, sehr gerne. Gerade auch beim Drum-Bass habe ich das sehr gern gemacht. Ich tanze sehr gerne zu Techno. Alles, wo man sich auslassen kann, das ist dann quasi auch wieder der Brückenschlag zu Schlagzeugspielen und Thai-Boxen. Alles, wo man sich so ein bisschen drin verlieren kann einfach und so loslassen kann. Das mache ich schon sehr gern. Also doch, ich tanze sehr gern. Ich kann nicht zu allem tanzen. Ich bin jetzt nicht so der super klassische 80s Punkrock Party-Fan, wie das häufig nach so manchen Konzerten gern gemacht wird. Mhm. Aber doch. Ja, ich höre super gern dunkle Musik, aber das heißt überhaupt nicht, dass ich nicht auch Spaß haben kann.
Weil wir es gerade hatten und du Schützenfest gesagt hast und ich dich vorhin gefragt habe, ob ich auch was empfehlen darf und es einfach so gut passt, muss jetzt auch ganz kurz noch meine Empfehlung loswerden, denn ich freue mich schon total darauf, dass ich auch was zu dieser Playlist beisteuern darf. Und zwar empfehle ich jetzt einfach Zirkus Zirkus Herrentage, weil ich daran so, ich musste so kichern, als du Schützenfest gesagt hast. Das ist so meine Assoziation zu Schützenfest.
Echt? Ich kenne das überhaupt nicht. Ich auch nicht. Was ist das?
Zirkus Zirkus ist eine Punkband aus Potsdam. Ich gebe zu, in meinem Repertoire ist ja auch immer nicht so viel Punk. Aber es ist eine Punkband aus Potsdam, besteht aus unter anderem ehemaligen DDR-Punk-Leuten, Reaktion und Chainbreaker, Christopher, vielleicht sagt ihr das noch.
Das sagt mir was, ja.
Na. Ja, und da musste ich neulich drüber sehr schmunzeln, weil Herrentage ist... beschreibt ziemlich genau das, was passiert, wenn Schützenfest ist.
Das ist ganz schrecklich.
Korrekt.
Ja.
Ich krieg da nichts nicht zusammen, aber es geht auf jeden Fall darum, dass man dann, dass der Herr am Tresen sitzt und die Avancen, die er macht, nicht so erfolgreich sind und
oh mein Gott, okay,
sich eingenässt wird. Und ja. Genau.
Großartig.
Da musste ich, es brannte mir unter der Zunge, als du Schützenfest gesagt hast.
Aber ich habe mir, als ich mir Elinor auf dem Schützenfest vorgestellt habe, habe ich sie mir jetzt nicht eingenässt vorgestellt.
Nein, danke. Ich glaube auch nicht, dass Elinor diejenige ist, die am Tresen eingenässt ist, sondern eher die vielleicht angewidert davon ist.
Ja, solche Situationen versuche ich schon zu vermeiden, kann ich sagen.
Echt jetzt?
Ja.
Elinor,
aber ich bin sehr gerne auf Konzerten. Überraschung.
Dinge, die du meidest. Wie ist es bei dir? Kochst du eigentlich?
Also.
Ich glaube nicht.
Warum nicht?
Ja, würde ich jetzt einfach mal, wenn du mich nach einem Tipp fragst.
Christopher glaubt immer Dinge über dich.
Ich glaube, ja. Also ich versuche doch.
Ich glaube, dass du kochst, aber sehr pragmatisch.
Du glaubst, ne? Ja, das zählt nicht. Aber ich glaube nicht. Weil so eine Vorbereitung ist ja so ein bisschen wie Profiling. Also man versucht ja so einen Menschen sich so rauszulesen. Ich glaube, du bist keine große Köchin. Das sage ich jetzt nicht negativ, ist einfach nur, ist auch kein menschlicher Makel.
Ja. Ich versuche gerade eine Antwort zu formulieren. Caro hat so ein bisschen recht. Ich bin eine pragmatische Köchin. Also ich habe so ein gewisses Repertoire an Dingen, die ich tue. Meine Mitbewohnerin, ich wohne in der WG, macht sich da mittlerweile auch schon so ein bisschen drüber lustig, weil sich das anscheinend teilweise einfach sehr, also es wiederholt sich.
Was ist denn dein
Classic ist zum Beispiel einfach Suppe und das ist dann einfach quasi so eine asiatisch angehauchte Suppe mit
jetzt nicht aus so einer Tüte und du nennst
nein,
das Kochen.
Nein, das ist schon selbstgemacht. Das ist schon alles selbstgemacht, aber halt okay. mit Kokosmilch und mit Curry
Gewürz. Koriander heißt das Gewürz?
Nein, das ist so ein Curry-Gewürz.
Ach so, Curry-Gewürz.
So eine Paste. Okay. Curry ist ein falscher Begriff, aber es gibt so fertige Pasten, die kannst du dann da rein, man kann natürlich auch diverse Gewürze und so reinpacken. Und das mache ich sehr gerne. Das funktioniert auch einfach mit allem Möglichen, was man im Kühlschrank hat. Ich bin total schlecht da drin. Ich bin eigentlich ganz gut darin zu improvisieren. Also wenn ich jetzt irgendwie so ein Repertoire an Dingen habe und denke, man könnte jetzt dieses oder jenes irgendwie dazu machen, dann fallen mir gute Dinge ein, wurde mir schon häufig gespiegelt. Aber ich mache es eigentlich nicht so häufig und ich nehme mir einfach nicht gerne die Zeit dafür, muss ich leider gestehen, weil...
Ja, das ist mein, da bist du, das ist meine Vermutung.
Ja, das war genau das, weil ich einfach Essen schon, ich esse gerne, aber ich nehme mir ungern Zeit für die Vorbereitung.
Ja.
Ich finde es einfach unnötig. Es ist ein bisschen schade, weil ich das sehr wertschätze, wenn Leute gerne und gut kochen und ich finde es eine tolle, ich finde es einfach eine sehr positive Aktion. Hat doch was mit Selfcare zu tun. Und irgendwie ist es ja auch so ein bisschen wie Musik machen. Du hast halt verschiedene Zutaten und die gestaltest du dann zu einem Ganzen und du überlegst, wie du diese Zutaten miteinander kombinierst. Das ist ein großes Ganzes.
Aber Musik machst du ja in der Regel auch oft für andere. Und vielleicht...
Nee, das mache ich ja für mich.
Naja, aber vielleicht ist die Komposition des Ganzen nicht so komplex, wenn man es für sich selber macht. Ich weiß es nicht.
Ich koche nicht gern für andere Menschen, leider.
Ach so.
Siehste.
Auch das nicht. Also ich koche nicht gerne für mich und ich koche nicht.
Das C in CSI steht für Christopher, stimmt's?
Ja. Ich hab's gewusst.
Ja, aber ich habe mich auch manchmal gefragt, so wie schlimm ist dieser Fact?
Das ist nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm.
Nee, ist er eigentlich nicht.
Nee, das ist überhaupt nicht schlimm. Man muss nicht für alles irgendwie ein Fable haben.
Das ist auch so, weißt du, ich mache halt jetzt bei diesem Musikding, also jetzt bei allein bei Corpus, ich mache so viele Sachen, dadurch ist es ein Solo-Projekt, das mache ich halt einfach alles selbst. Und wenn ich es nicht mache, passiert es halt nicht, ob das jetzt Website ist, ob das Social Media ist, ob das die Platte ist, ob das das Mischen der Platte ist. Mastering habe ich nicht selbst gemacht, aber Artwork-Ideen, es geht halt alles von mir aus und irgendwie verliert sich dann für mich so ein bisschen dieser Moment von, jetzt muss ich auch noch für mich kochen. Das ist dann irgendwie irgendwann, die Kapazitäten sind einfach auf der anderen Seite.
Aber du kochst ja auch nicht für andere, das ist interessant. Weil ich koche zum Beispiel nicht für mich.
Ja. So sind die Menschen verschieden.
Also ich koche schon auch mal für andere, aber ich mache das nicht super gerne. Es gibt ja Menschen, die da total drin aufgehen und das finde ich auch echt schön. Aber es ist definitiv nicht mein Hobby.
Ja. Gibt es irgendein Buch, von dem du sagen, Buch, Film, von denen du sagen würdest, die waren total prägend für dich in deinem Leben?
Prägend in meinem Leben? Das klingt jetzt so ein bisschen, das müsste irgendwie weiter zurückliegen.
Nee, muss nicht. Nee,
deswegen.
Oder wir können es auch eine Empfehlung sagen, wenn du sagst, irgendwie, ich habe letztes Jahr einen tollen Film gesehen, können wir das auch, können wir den auch nehmen?
Ich meine, Eleanor, du hast gerade ganz viel über Zone of Interest geteilt.
Das stimmt, oder? Aber über den möchte ich jetzt an dem Punkt tatsächlich nicht unbedingt sprechen, weil da hatte ich jetzt auch so ein bisschen unschöne Auseinandersetzung drüber. Den kann ich aber super empfehlen, auf jeden Fall. Ich finde ihn sehr gut aus Gründen, auf die ich jetzt hier aber nicht näher eingehen möchte. Aber ein anderer Film, der mich ich glaube jetzt nicht letztes Jahr, vielleicht war es auch letztes Jahr, komplett aus den Socken gehoben hat, war After Sun. Das ist eine relativ kleine Filmproduktion, Indie-Filmproduktion aus dem UK von einer Regisseurin. Ich glaube, es war auch ihr Debütfilm tatsächlich. Und dieser Film ist einfach so menschlich erzählt und so, also du hast die ganze Zeit das Gefühl, dass du eigentlich Menschen gerade dabei zusiehst, wie sie halt einfach nur sind. Also es kommt auch ein bisschen daher, dass der teilweise so mit so einer Handkamera gefilmt ist. So, also es geht um eine Tochter und ihren Vater, die zusammen in Urlaub fahren. Erstmal eine relativ unspannende Situation und sie filmt halt teilweise das die Situation mit einer Kamera und man hat dann auch diese Ausschnitte und dadurch hat man das Gefühl, dass man da sehr nah dran ist, aber dieser Film ist auch durchweg einfach so gut gemacht und so nah an den Personen erzählt und es geht darin auch um Depressionen. Und ich habe das in noch keinem Film so treffend dargestellt gesehen. Sowohl auf Seite der Person, die davon betroffen ist, als auch auf Seiten der Person, die wiederum quasi außenstehend ist. Und das war einfach, das hat mich komplett aus den Socken gehauen. Also das war echt ein krasser Film. Glaube ich, ansonsten eigentlich relativ unbekannt.
Habe ich noch nie von gehört.
Ja.
Gut. Buch gibt's keins. Du bist nicht so eine Leserin, oder?
Doch.
Lese ich? Doch.
Ja. Also zum Beispiel Das achte Leben für Brilka von Paratischvili.
Ja, haben wir hier schon ein paar Mal geschrieben. Ich habe das neulich gelesen, finde ich Wahnsinn.
Ja, also das war das unfassbar gut. Also halt natürlich auch also extrem lang, muss man ja Zeit dafür bringen.
Ja, 1300 Seiten sind das, ne?
Oh, ich habe keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall super
dick. Super krass lang, ne?
Aber ich habe jetzt auch zum Beispiel, was ich auch richtig gut fand, und Nietzsche weinte von, wie hieß denn der Typ? Aber mir fällt der Autor gerade nicht ein.
Das kriegen wir raus.
Ja, fand ich auch richtig gut. So eine Kombination aus irgendwie philosophischer Blick auf Psychoanalyse und umgedreht, also so ein bisschen beide Themen miteinander verknüpft, das fand ich total total griffig. Also es hat mich einfach richtig angesprochen. Ich lese sehr gerne, aber das hat immer so Phasen. Also ich kann dann so Bücher relativ schnell durchsuchten. Aber habe dann auch wieder Phasen, wo ich irgendwie so gar nicht lese. Also das ist immer so entweder oder, aber ich komme da schon relativ schnell häufig durch.
Ja. Gut. Wir kommen zum Ende.
Ja, das ist auch lang. Schon,
ja, es ist dann schon, schneiden. Es ist auch schon ein bisschen fortgeschrittene Stunde. Und du hast ja die Folge, zumindest die Folge von Barbara gehört. Das heißt, vielleicht kannst du erwarten, was als letzte Frage auf dich zukommt? Die letzte Frage lautet, was würde die 14-jährige Eleanor von der Eleanor 2024 denken?
Boah, sie fänd's arschcool. Sie fänd's einfach richtig cool.
Gut. Das ist doch eine schöne Quintessenz. Eleanor, vielen Dank für das Gespräch.
Danke euch.